OMR Podstars präsentiert Apple Teeny Dreams, der neue Film von Steven Pinneberg. New York City. In einem YMCA an der 42. Straße, Ecke Fete Street, entscheidet sich das Leben eines Mannes. Apple Teeny Dreams, die Tim Meltzer Story. Ein ganz gefühlvoller Film, voller Träume, Hoffnung und dem Kampf ums Überleben. Regie Dill Schweiger. Ganz großes Gefühlskino über Freundschaft und die Liebe zwischen zwei Männern. In den Hauptrollen Jim Meltzer und Sebastian Merges. Stargast Thomas Mayo. Mit Kevin Bacon. Rice with a Spoon. Leonardo DiCapaccio, Brad Pitt, Sandra Hotdog, Clint Eastwood, Robert De Niro, Drew Strawberry Moore und Al Cappuccino. Apple Teeny Dreams. Musik ganz Zimmer. Ab 8. Oktober überall. Im Kopfkino.
Hey Sebastian!
Na Tim?
Lange nicht gesehen. Das habe ich noch nicht verstanden übrigens.
Ach.
So eine Ladestation. Also dieses kabellose Laden ist echt eine ziemlich dumme Erfindung.
Ja, das ist alles scheiße. Früher hat man noch ein Wählscheibentelefon gehabt mit Schnur.
Oh, ich weiß noch, wie das erste Mal mein erstes eigenes Telefon bei der Telekom damals bestellt.
Lila?
Dunkelblau.
Ah ja.
So ein Senatorenblau, schon mit Tastatur. Das war richtig geil. Das war richtig Hightech.
Hattest du es schon mit Wählen und sofort Freizeichen oder mit klack, 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 klack? Weißt du, was ich meine?
Klack, 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 hattest du nur bei Drehscheibe.
Ja, aber es hat ja manchmal, wenn du kein ISDN hattest. Wenn du kein ISDN hattest, dann hat es länger gedauert.
Kein Schwein hatte früher ISDN.
Ja, das stimmt.
Sebastian.
Was?
Du musst heute das Gespräch führen.
Wir waren gerade.
Man hört das ja häufiger mal. Heute bin ich noch nicht gut drauf.
Ja, ist auch noch früh, ne? Wir haben jetzt
früh.
Viertel nach neun.
Ja.
Morgens.
Ja.
Was? Die erste Regel gebrochen von Tims Management, nie vor 12 Uhr bitte mit Tim. Bist du ein Morgenmuffel?
Ja, doch
gut. Oder brauchst du einfach, um in den Tag zu kommen?
Ich brauche so ein bisschen, um in den Tag zu kommen. Ich brauche irgendeine Geschichte. Also, ich weiß noch nicht. Red du doch erstmal. Stell doch mal den Gast vor.
Also wir haben heute einen Gast, aber vorher kann man erstmal erzählen, dass wir gerade in der Bullerei waren und es gab dort ein Mitarbeitershooting, wie es jedes Jahr veranstaltet, mit dem großartigen Philipp Rathmer. Es nimmt richtig Konturen an und der Betriebsleiter, Tom, der ja eigentlich kein großer Freund von großen Worten ist, dem strahlen die Augen. Der hat richtig Bock. Man merkt ihm, mit wie viel Stolz er gerade mir erzählt hat, was wie wo hinkommt und entsteht und sein wird und wie geil diese Reise wird. Der ist richtig on fire. War richtig schön zu sehen.
Gut.
Also wirklich, hat ein Leuchten in den Augen gehabt. Wahnsinn. Wird toll.
Gut.
Die Darmtoiletten stehen schon. Die Darmtoiletten.
Und die Wände für die Urinale ebenfalls schon. Toiletten sind größer als die Küche. Fiel mir auf.
Muss man das machen? Sind das Auflagen?
Das sind Auflagen, ja.
Wir haben Gast heute.
Und ich hoffe, der hat was zu erzählen.
Ich hoffe auch. Ganz ehrlich. Er war als Kind furchtbar schüchtern. Schüchtern, sagt er. Und traute sich nicht einmal alleine zum Bäcker zu gehen, um Brötchen zu holen. Ach, warte mal, bevor ich hier mit diesem Wer-bin-ich-Zeug anfange, habe ich noch eine E-Mail für dich.
Ja.
Erstens mal fragt Sandro Peham, ob du noch was mit dem Salon Pavon in Wien zu tun hast.
Nee, schon Ewigkeiten nicht
hast
mehr.
Hast du nicht mehr,
schon,
ne?
Ewigkeiten nicht mehr. Da, das ist eine gemeinsame Gastronomiegründung in Wien gewesen, im MAC, Museum für Angewandte Kunst, was wir sehr spektakulär umgebaut haben. Hat sich aber irgendwie nicht in der partnerschaftlichen Konstellation ganz gut angefühlt und habe ich sehr, sehr früh die Reißleine gezogen. Mhm. Sehr früh.
Also aber es war geiler Garten.
Super Garten, geiler Laden, hübsch gemacht, schön gemacht, gutes Team auch. Also wirklich toll, toll, toll. Und ich drücke den auch nach wie vor jeden Daumen, den ich habe, also zwei davon. Mhm. Aber als sozusagen auch Gesicht eines Ladens, wenn du selber kaum vorhanden vor Ort bist und auch bestimmte Dinge nicht ganz so nachvollziehen kannst, ist das dann schlauer, auch mal eine Partnerschaft frühzeitig zu beenden.
Okay, lieber Sandro, Frage gestellt, Frage beantwortet. Wir machen heute Fragen. Mhm. Welchen Chinesen an der Wartenau meinst du, will Sven Thyssen wissen?
Ja, wenn ich es wüsste, dann würde ich es ja sagen. Ich glaube, der ist irgendwie glückliche Orchidee oder...
Kann man ja auch googeln eigentlich.
Nee, ne? Ja, es ist aber so ein ganz, ganz abgefuckter... Also er wirkt so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus vergangenen Tagen.
Das ist wahrscheinlich so ein Ding, wenn du durch die Küche gehst und dann in eine andere Tür rein, dann bist du wahrscheinlich beim Bundesnachrichtendienst in der Außenstelle
oder so. Ja, sowas in der Richtung. Also er wirkt nicht ganz koscher, der Laden. Mhm. Aber ist halt sensationell. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Sieht aber komplett schäbig von außen aus.
Ja, das muss ja nichts heißen. Jens Erik Bach möchte gerne wissen, was passiert eigentlich mit den Lebensmitteln nach Aufzeichnungen wie The Taste oder Kitchen Impossible oder sonst was?
Nur die Schmalzenberger haben ja genug davon. Ja, ne? Ja. Also ich sag mal jetzt, in heutigen Zeiten von Corona werden sie in der Tat weggeschmissen.
Ja.
Und früher sind zumindest die Waren, die in den Regalen, die unangetastet waren, den Tafeln zur Verfügung gestellt worden und waren noch sehr dankbare Abnehmer. Und die Dinge, die dort im Anbruch sind, wurden teilweise, vielleicht nicht immer, aber nicht alles, aber teilweise auf dem Innenhof dann nochmal kurz gebiefert, gegrillt, weggekocht, irgendwie so. Da hatte man nochmal eine drollige 30 kreative Minuten.
Geil.
Ja. Oder? Aber man achtet schon drauf, ich kann jetzt nicht sagen, dass absolut nichts weggeschmissen wird, was auch blödsinnig ist. Wir haben da ja immer noch einen gewissen Grundbedürfnis nach Hygiene. Mhm. Und wenn bestimmte Lebensmittel denn dort 1,5 Stunden, 2 Stunden im Scheinwerferlicht lagen, dann ist es nicht unbedingt der Qualität zuträglich und die haben wir dann auch entsorgt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wirklich sehr wenig weggeschmissen wird.
Wir haben den 12. Juni heute, hattest du schon wieder Fernsehproduktion? Also worauf ich hinaus will, ist, wie krass sich die Hygienevorschriften verändert haben.
Nervt.
Ja?
Nervt.
Nervt, macht keinen Bock?
Nervt. Naja, das ist die ganze Zeit so ein bisschen... Ich habe diesen Vergleich, glaube ich, schon 1000 Mal gebracht. Es ist so wie Schwimmen ohne nass werden. Ja, ich springe ins Wasser, aber ich habe einen Neoprenanzug an. Mhm. Und es fehlt so, gerade, also wir drehen wieder Kitchen Impossible. Wir fangen an mit einer komplett deutschen Staffel.
Was eigentlich schön ist.
Das ist sehr schön.
Gute Idee.
Das macht richtig Spaß. Wirklich tolle Landstriche und tolle Menschen und Gerichte auch in Deutschland noch zu entdecken. Aber so dieser Mindestabstand nervt gerade bei sowas Emotionalem. Ich bin ja jemand, der gerne auch mal jemanden in den Arm nimmt und der auch jemanden, der gerne mal jemanden drückt. Und das ist, oder auch gerne mal auf die Eier haut. Das ist jetzt momentan obsolet, also nicht vorhanden, da wir eben uns an die gewissen Regularien auch halten müssen. Und ich habe bislang nur Tales gedreht.
Nur was gedreht?
Was habe ich Kitchen. Gedreht? Kitchen. Ich habe bislang Taste. Nur, ich habe nicht.
Spoiler, Tim ist wieder bei Taste.
Nein. ich habe erst Kitchen wieder gedreht und das hatte schon sehr viel Schönes. Es gibt allerdings dann jetzt so ein Pfiffi am Set, der immer darauf achtet, dass eben auch wirklich an Mindestabstand gehalten wird. Du kannst keine Einkaufsszenen mehr drehen, du kannst nicht auf Märkte mehr gehen, denn du willst ja nicht den Protagonisten, auch wenn sich das einige vielleicht wünschen, maskiert erleben, wie er dann eben sowas genussvoll nachgeht, wie den Einkauf zu tätigen.
Mhm. Ach so, natürlich.
Und die können ja nicht den ganzen Markt für mich sperren.
Ach krass. Nee, das nimmst du ja wahrscheinlich fast persönlich.
Das nehme ich auch.
Oder?
Ja, deshalb.
Wie, das ist
wie,
hier?
Wie, nee. Also ich habe jetzt den ersten Dreh gehabt und dann musste ich nur, damit wir eine Sequenz des käuflichen Erwerbes von Lebensmitteln an der Hintertür. Und wir durften den Laden ja nicht betreten mit dem Team. So, und das fand ich schon echt scheiße.
Darfst du sagen, wo du warst? Nein, also in welcher Region?
Nein.
Weil ich habe jetzt...
Ich sag mal Deutschland.
Ja, witzig. Hm. Ich habe jetzt nämlich gesehen, durch diesen ganzen Corona-Wahnsinn...
Boah, ist der Kaffee kacke, ey.
Die Ecke rund um die Mosel ist unglaublich schön.
Ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viele schöne Ecken zu entdecken. Das habe ich ja schon vor am Anfänglich dieses Podcasts gesagt, dass ich durch Freunde den Schwarzwald entdeckt habe, also für mich entdeckt habe, dass ich Niederbayern für mich entdeckt habe, Hessen, Schleswig-Holstein sowieso. Ich meine, da kenne ich mich ein bisschen aus. Deutschland ist ein wahnsinnig schönes Land. Also alles, was Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien hat, haben wir auch, nur nicht ganz so warm.
Und wir haben keine schöne Flagge, ist mir wieder aufgefallen.
Es ist, also,
mein Nachbar im Schrebergarten, der hat eine Deutschlandflagge mit dem Adler drauf. Es sieht irgendwie komisch aus, der Adler. Das ist keine schöne Flagge. Mit Gold fände ich sie schöner, Schwarz-Rot-Gold. Aber dieses Gelb allein. Findest du das eine schöne Flagge? Was sind deine Lieblingsflagge? Wo würdest du denn sagen, das ist eine Flagge, die würde ich mir tätowieren?
Also eine, die ich mir mal gefärbt habe, beziehungsweise versucht habe einzuritzen in den Hinterschädel, war der Union Jack.
Siehst du? So. Das ist eine schöne Flagge. Genau das meine ich. Das ist doch mal eine Flagge. Da hast du auch Bock, die zu hissen.
Habe ich mir noch nie Gedanken
gemacht. Nee, musst du mal drüber nachdenken.
Ich glaube, das liegt eher daran, dass unsere Flagge in der Zeit, als wir groß geworden sind, dass das gesellschaftlich noch nicht in der Mitte ankam oder angekommen ist, wieder auch diese Flagge mit einem gewissen
Stolz.
Na, Stolz, das wollte ich jetzt mit Absicht nicht.
Patriotismus.
Mit einem natürlichen Patriotismus sozusagen entgegenzutreten.
Ja. Timing und Pünktlichkeit sind nicht unbedingt die Stärke unseres Gastes.
Oh, kenne ich.
Man könnte sagen, den Gast.
Mein Manager.
Ist
Oliver Wirtz mein Manager.
Ist der Gast heute,
oder? Ja, ist der Gast heute.
Man könnte sogar sagen, die Uhr ist sein natürlicher Feind.
Das ist Oliver Wirtz.
Ja.
Das ist mein Manager.
Ist ja unpünktlich.
Aber sowas von. Mein Manager ist der einzige Manager, der einen Manager braucht. Also normalerweise ist der Manager dafür da, wenn du bestimmte Besprechungen hast oder Absprachen hast, dass der das Feld schon mal sondiert, schon mal gute Stimmung macht, schon mal ein bisschen Smalltalk und so. Und selbst wenn ich mir Mühe gebe, eine Stunde zu spät zu sein, bin ich immer noch pünktlicher als er. Er ist eine Katastrophe und der hat einen Ausredenkatalog. Meine Lieblingsausrede war, also generell wissen wir immer, wenn er sagt, Taxi ist schon bestellt, dass er jetzt langsam dran denkt, irgendwann mal zum Hörer zu greifen, um ein Taxi zu bestellen mit der Ansage, reicht, wenn es in 20 Minuten da ist. Und wirklich keine Ausrede, die er noch nicht benutzt hat. Und die schönste Ausrede war, ist irgendwann mal, glaube ich, 20, 25 Minuten zu spät gekommen mit der Ausrede, es waren Schwäne auf der Straße.
Also lustigerweise habe ich heute Morgen im Verkehrsfunk gehört von einer Entenfamilie, die auf der Straße waren. Also es kann schon sein.
Ja, aber da kommt ja nicht, da sollst du ein bisschen Obacht geben und du kannst ja auch um einen Schwan mal drumherum fahren. Du musst ja nicht warten, bis der sich bereit erklärt hat, die Straße zu verlassen.
Weißt, das ist dann keine Autobahn, sondern Autoschwan.
Weiter.
Morgenstund hat für ihn alles andere als Gold im Mund, also ähnlich wie du, ein kleiner Morgenmuffel. Er empfindet...
Warum machen wir das denn so mitten in der Nacht?
Was?
Naja, den Podcast heute.
Heute, jetzt ist die günstigere Stunde.
Okay.
Jetzt kosten wir nur die Hälfte.
Ah. Zahlen wir eigentlich für unsere Gäste?
Nee.
Niemals nie? Aufwandentschädigung?
Bisher, ja doch, natürlich.
Wie viel?
Naja, Bahnfahrt, Aufwandsentschädigung nicht, die kriegen Bahnfahrt, Kosten, Logieren, wie das heißt, ne? Aufwandsentschädigung, glaube ich.
Aber meinst du, ich kann einen Kaffee bestellen hier?
Hier, da ist,
Andere?
Hier ist andere.
Ja, dann nehme ich eine andere Tasse. Oh, eine MML-Tasse. Dankeschön.
Krass. Ihm war in seinem ganzen Leben noch nicht langweilig. Dieses Gefühl ist ihm total fremd, sagt er. Und wenn er Sachen richtig gut nicht kann.
Wenn er Dinge nicht.
Ja, ist ja gut.
Sachen nicht.
Ja, ist ja gut.
Das macht Tim,
ist 9 Uhr.
Denke, du bist der Moderator.
Wenn er eine Sache richtig gut nicht kann, sagt er, dann ist es abends nach Hause gehen. Da kenne ich noch einen hier im Raum.
Entschuldigung, da müsste ich. Ich kenne die Person.
Ja, klar.
Ja gut, dann würde ich sagen 90% meiner Bekannten.
Ihr seid nämlich schon oft zusammen nachts um die Häuser gezogen.
Oft?
Oft. Auch um hohe Häuser.
Oft?
Mhm. Wie sagt man, nicht der größte Fan von Crème Brûlée. Da könnte es eventuell bei dir schon klingeln, sagte er.
Ja, das klingelt aber ganz gewaltig gerade. Sehr schöne Geschichte. Sehr schöne Geschichte.
Ich habe noch schöner ist die Geschichte, wie ich Creme Brûlée geschrieben hatte. Ja. Mein Rechtschreibprogramm muss wirklich gedacht haben, hier ist der absolute Clipschüler. Er hat ein Abi von 1,5 als Jahrgangsbester. Wusstest du das?
Nö, das würde man aber auch nicht vermuten. Bei aller Liebe nicht.
Na, du darfst das sagen. Er ist auch der festen Überzeugung, dass Schwarz eine Farbe ist.
Ich auch.
Ja?
Ja.
Weiß auch?
Ja. Natürlich. Welche Farbe hat dein Auto? Weiß.
Ja, aber es ist ja keine offizielle...
Welche Farbe hat diese Tasse?
Weiß.
Weiß, also weiß. Ist offiziell eine Farbe. Wenn du auf die Frage, welche Farbe hat, mit Schwarz oder Weiß beantworten kannst, ist das in dem Moment eine Farbe.
Ja, eben, wie fragt man sonst, welche Farbgebung? Ach, apropos, ich finde es nicht gut, dass du diese wie nennt man die Towels, die Fliesen, die am Deli dran sind, hinten, die weißen? Ja. Warum macht ihr die ab? Die sind doch so geil. Das ist doch Patina.
Nee, das ist keine Patina.
Nee?
Nee, die alten Fliesen. Patina würden die erst entwickeln, wenn die 30, 40 Jahre an der Wand hängen. Aber und in 20 Jahren mache ich den Laden zu.
Echt?
Ja.
Dafür renovierst du denn jetzt?
Ja. Also ich weiß längst, wer es ist.
Du weißt es wirklich jetzt schon?
Ja, natürlich.
Ja?
Doof.
Soll ich noch ein, zwei Sachen sagen?
Ja, bitte.
Für ihn, also er sagt, was Kochen für dich ist... ist für ihn, andersrum. Kochen ist für ihn wie, wenn Tim auf den Catwalk müsste. So rum ist es richtig. Also, heißt, andersrum gesagt, du bist wahrscheinlich nicht so firm, was die Modewelt angeht und er nicht ganz so firm an der Kochschale wie du.
Ja, aber das hat auch mit der Modewelt nichts zu tun. Oder bin ich jetzt daneben gerade?
Vielleicht.
Nee.
Er lebt inzwischen länger im Ausland, als er jemals in Deutschland gelebt hat?
Jemals?
Ja.
Und jetzt bin ich durcheinander.
An wen dachtest denn du?
Uwe Ochsenknecht.
Ach wirklich?
Ja.
Nee.
Uwe Ochsenknecht gibt es eine sehr schöne Geschichte.
Mit Creme Brûlée, oder?
Mit Creme Brûlée. Ach so. Uwe Ochsenknecht. Es gibt in meinem ersten Kochbuch, Gott, wie ist denn das nochmal?
Schmeckt nicht, gibt's nicht?
Ja, aber der Küchenbulle oder irgendwie sowas.
Ach so.
Also, und da gab es am Anfang leichte, ich sag mal, Rezeptübertragungsschwierigkeiten. Das war mein erstes Buch. Und ich befand mich eines Tages abends auf dem Echo und einer der Ochsenknecht-Söhne.
Wilson Gonzales?
Wilson oder?
Jimmy Blue.
Einer von beiden kam, ich glaube es war Jimmy Blue, kam auf mich zu.
Und also einer sieht aus wie der junge Kinski.
Ja, kam auf mich zu und sagte, wenn mein Vater dich sieht, ne, dann solltest du lieber weglaufen, der haut dir in die Schnauze. Mhm. Und ich so, das ist ja nett. Ich dachte eigentlich, wir sind ganz gut miteinander. Also man hat sich mal oberflächlich gesehen. Ja, er kocht immer eine Creme Brûlée nach dem Rezept von dir und das funktioniert nicht. Dann meine ich, ja gut, dann muss er halt mein anderes, nee, das will er nicht einsehen. Er kocht es als mehrfach gekocht. Und zwar immer für eine Gruppe, wenn Gäste gekommen sind. Und die ist nie richtig fest geworden. Und dann, gut, dann muss man das halt beim zweiten, dritten Mal vielleicht doch mal in Frage stellen und vielleicht ein Ei mehr hinzufügen. Hat er aber nicht gemacht. Und deshalb dachte ich, dass diese Creme Brûlée-Geschichte was mit Uwe Ochsenknecht zu tun hatte. Er hat mir nicht auf die Fresse gehauen. Mhm. Er hat mir definitiv nicht auf die Fresse gehauen.
Warum auch?
Aber es ist immer noch eine sehr schöne Geschichte. Wir hätten beinahe sogar fast zusammen eine Kneipe gemacht auf Mallorca. In Santani. Uwe Ochsenknecht macht da jetzt eine Kneipe.
Der ist ein riesen Mallorca-Fan, ne?
Ja, und wir haben zufällig fast in derselben Straße auf Mallorca, in derselben Region gelebt, gewohnt. Hatten sehr viel Kontakt früher miteinander, durch diese Mallorca-Achse natürlich, die bei mir ein bisschen eingeschlafen ist. Und er hat dann irgendwann mal die Dorfkneipe in Santani am Marktplatz übernommen. Das war so eine, ich sag mal, semi-esoterische Halbkiffer-Yoga-Kneipe mit die komischen Leuten. Und die hat er übernommen und ich glaube, zu neuem Glanz verholfen.
Ich finde, die Idee schenke ich dir, wenn ihr cool wärt, würdet ihr ein gemeinsames Restaurant aufmachen und ihr würdet es die Brûlerei nennen.
Nicht witzig.
Creme Brûlée.
Haben wir noch Hinweise? Ich habe noch eine zweite Vermutung.
Ihr habt schon.
Aber ich kriege die Creme Brûlée in dieser. Also nochmal, der erste Hinweis war, er mag keine Creme Brûlée und das hat was mit mir zu tun.
Genau.
Das war der erste Hinweis.
Also er ist nicht der größte Fan, so sagt er.
Und das
er
hat
mir
was mit mir zu
von
tun.
Von Creme Brûlée und ihr habt da schon mal, einen Moment miteinander gehabt. Ja. Ähnlich wie auch.
Gut, den kriege ich dann nicht auf die Reihe, weil Creme Brûlée ist bei mir fest mit Uwe Ochsenknecht. Jetzt gibt es allerdings noch eine Person, wenn der schon was mit gutem Aussehen zu tun hat. Mhm. Dann würde ich ihm jetzt aber gleich direkt in die Schnauze
hauen. Er selber oder beruflich?
Beruflich.
Okay.
Weil er sagt,
er sieht auch gut aus.
Ja, aber er sagt ja, er oder sie.
Er.
Er sagt ja, dass die Welt des Kochens ist wie die Welt des Laufsteges für mich.
Ich habe mich, genau, für ihn. Also, ne, er ist quasi der Expertise, der hat die Expertise für die Mode- und Laufstegwelt. Und
ich dachte, ich hätte es andersrum verstanden, dass er keine Ahnung vom Kochen hat und ich keine Ahnung vom Modeln, weil ich bin schon Model.
Nee, so habe ich es schon gemeint. Du bist doch kein Model.
Natürlich,
ich habe schon gemodelt. Du bist nicht mal ein Model für Mobbelige mehr.
Natürlich bin ich ein Model. Was soll denn dieses Bodyshaming? Das ist längst vorbei, die Zeit. Bodyshaming. Wirklich, du betrittst gerade ein Niveau von Oliver Pocher.
Sag
Schäm
einmal.
Dich. Wirklich.
Nein, das will ich nicht. Das
über körperliche Defizite mach, das wäre als genauso, als wenn ich mich über dein irgendwas lustig mache.
Was du ja noch nie getan hast.
Noch nie.
Hast du. Meine Seele ist so geschämt durch dich. er sagt auch, dass ihr schon gemeinsam Fußball gespielt habt mit ganz viel Herz.
Charity-Fußball, Kicken mit Herz. Mhm. Und das finde ich jetzt wiederum sehr sympathisch, wenn er das, was ich gemacht habe, als Fußballspielen bezeichnet. Dann finde ich ihn, das ist ein sehr feiner Kerl.
Hast du langsam aber sicher mal...
Ja, aber ich möchte weiter. Ich möchte noch mehr hören.
Er will zunächst in die Fußstapfen seines Vaters treten und Medizin studieren, entscheidet sich dann aber für visuelle Kommunikation. Und man muss ganz ehrlich sagen, er ist ein echtes Werbetier mittlerweile dann auch irgendwann geworden. Also von Haus aus Artdirektion, das sind die für die Bilder sozusagen in der Kampagne zuständig sind, und hat wirklich in den größten Agenturen der Welt gearbeitet. Unter anderem bei JWT, das steht für J. Walter Thompson in New York.
Da kriegen wir natürlich alle Gänsehaut,
und jetzt
die sich damit nicht auskennen.
Und jetzt kommt's. Er saß dann irgendwann eines Tages mit, so sagt die Legende, Jean-Rémy von Matt, das sagte er was. Saß er in New York und da hat ihn ein Manager angerufen, also diesen Jean-Rémy, der dafür bekannt ist, dass er immer zu spät kommt, dieser Manager, und fragte ihn, sag mal, hast du nicht irgendjemanden, ich suche einen Werber für eine Fernsehshow mit Heidi Klum. Mhm. Und da sagte er, du wirst es nicht glauben, mit dem sitze ich gerade hier in New York. Das ist dein Mann. Und so ist er mehr oder weniger zufällig auf den, das ist jetzt ein schöner Satz, auf den Stuhl neben Heidi Klum gerutscht. Ja. Weißt du es immer noch nicht?
Ich weiß es doch die ganze Zeit.
Ach so, ja, dann sag doch mal, du hast Uwe Ochsenknecht gesagt.
Völlig Nein, falsch. Das war wegen der Creme Brûlée.
Naja, dann hau mal raus.
Hast du keine Hinweise mehr?
Nö, jetzt langt's aber auch.
Ha? Nee. Thomas Hajo.
Ja.
Ja.
Richtig.
Ja, ich freue mich.
Und lustigerweise dachte ich immer, der heißt Hajo mit Vornamen. Stimmt aber gar nicht.
Nee, der heißt Thomas.
Ja.
Thomas Hey Yo.
Ja.
Hey Yo, kommt er oder nicht?
Ich weiß
oder
nicht.
Oder ist er schon wieder zu spät?
Wenn ihn Oliver Geil. Gebracht hat, ist, ja, er zu spät.
Ist er zu spät. Ist der Hajo da oder ist er zu spät? Ist er mit unserem Manager unterwegs?
Manager.
Setz dich, Thomas. Herzlich willkommen, da ist ein Kopfhörer für dich.
Oh, jetzt kann ich mich zurücklehnen, super. Jetzt kann ich nämlich dem Gespräch beiwohnen, das ihr jetzt führen werdet.
Genau.
Weil ich sag mal, Sebastian hat nicht immer ein glückliches Händchen bei den Gästen, zumindest was den Sympathiewert angeht. Und ich muss mich da normalerweise reinarbeiten und ich habe immer so einen gewissen Spannungsknoten, der sich lösen muss. Und es gibt Momente, da löst er sich sehr, sehr spät. Dadurch, dass du jetzt hier reingekommen bist.
Ist er schon geplatzt.
Ist er geplatzt und ich lehne mich ja, jetzt super. Zurück.
Ist das so?
Und, ja, total. Ich habe immer das Problem, Thomas Hajo und ich in der Tat, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und auch wirklich auf eine sehr skurrilen Art und Weise sehr intensiv.
Und man wird es, glaube ich, nicht denken, ne?
Warum?
So als Außenstehender würde ich jetzt irgendwie denken, was könnten die beiden eigentlich miteinander zu tun haben? Nicht gut, jetzt teilt ihr das Management zusammen, aber darüber hinaus, ich habe dich unterbrochen, habt ihr eine Vergangenheit.
Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und vor allen Dingen gab es auch da viele schöne, zauberhafte, intime Momente. Jetzt ist es allerdings so, dass Thomas jetzt ein Freund ist. Also der betritt den Inner Circle der Freunde sozusagen. Mhm. Und die mag ich nicht in der Öffentlichkeit befragen. Das ist jetzt mein ganz großes Problem. Ja. Ich mag kein privates Gespräch in der Öffentlichkeit mit Freunden führen. Lieber eine gewisse professionelle Distanz zu den Dingen. Denn Thomas Hajo kennt man. Natürlich als Sidekick, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber als die attraktivere und jüngere Hälfte bei Germany's Next Topmodel.
Bei Heidi Klum.
Bei Heidi Klum.
Attraktiver nämlich gerne, jünger auch. Super.
Du bist jünger als Heidi, oder nicht?
Ich wünschte, ich wäre jünger als Heidi. Mensch, du ehrst mir richtig. Ich mag dich jetzt noch viel, viel mehr. Nee, ich habe ein paar Jahre.
Aber deshalb, es ist ja so, was Thomas ja hat, er hat ja den, ist, glaube ich, der einzige Deutsche, den ich persönlich kenne, der wirklich Zugang zu dieser Glam-Welt hat, also zu diesem Inner Circle des Glams. Und das eben nicht nur als Partyschnurrer, der sich irgendwie an irgendjemanden ranhängt, um irgendwie mit rein, sondern er ist Inner Circle in New York, das durfte ich live miterleben. Und natürlich will man immer da jetzt so ein paar Geschichten raushören, und die kriege ich ja nicht mal im Privaten raus. Also worüber sollen wir jetzt reden?
Hammer, mal keine Hemmung. Also Lisa, ich weiß nicht, ob Professionalität unsere Stärke ist sowieso.
Definitiv nicht.
Von daher gesehen.
Ich weiß das. Ich wundere mich, dass uns, also wir haben dasselbe Management, zumindest dasselbe deutsche Management. Ich weiß nicht, hast du noch Management in Amerika?
Ich habe in Amerika auch ein Management, aber gleiche deutsche Management, der.
Und ich weiß, dass Olli eigentlich immer Schweißausbrüche bekommt, wenn wir beiden jetzt wirklich mal den Schalter auf Privé umlegen würden und mal richtig so ein paar Anekdoten aus dem Zauberkästchen herauslassen.
Ja, komm, das Zauberkästchen können wir schon ein bisschen aufmachen.
Ja, definitiv, aber nicht
bevor, schön, dass du da bist.
Nicht bevor wir Thomas begrüßt haben bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Bam.
So.
Deine Einleitung.
Ja, wer den Namen Tim Melzer hört, denkt an Fäkalausdrücke und Zahnlücke. Wer den Namen Thomas Hajo hört, an Heidi Klum und Fotoshootings an den schönsten Orten der Welt. Macht Sinn, denn was für Tim der Kreis Pinneberg ist, ist für unseren heutigen Gast der Circle of Cosmopolitan. 1993 zieht Thomas Hajo für ein Praktikum bei der Agentur J. Walter Thompson nach New York und beginnt eine Karriere in den größten Agenturen des Landes, bevor er 2007 beschließt, den Schreibtisch gegen den heißen Stuhl zu tauschen, um alleine auf dem Motorrad durch Asien zu fahren. Zurück in New York macht er 2008 den Schritt in die Selbstständigkeit und fasst Dinge an, die ab da fast ausnahmslos zu Gold werden. Thomas entwickelte Kampagnen für Pepsi-Cola, Kodak, Kellogg's, Levi's oder Apple, arbeitete für Justin Timberlake und Robert Redford, kreierte die Kampagne der Non-Profit-Organisation Drug Free America, die ihm immerhin einen handschriftlichen Dankesbrief von US-Präsident Bill Clinton einbringt, und darf seit vielen Jahren uneingeschränkt in den Vereinigten Staaten leben. Ganz nebenbei sind einige seiner Arbeiten dauerhaft im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Im Jahr 2011 beginnt Thomas Hajo eine ganz neue Karriere und ist für 8 Jahre neben Heidi Klum der größte Ankerpunkt bei Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Jetzt, 2020, sitzt er neben einem anderen riesengroßen ankerähnlichen Etwas bei Fiete Gastro und kann gleich mal erzählen, ob das hier und heute das erste kleine Karriere-Knickchen werden könnte oder auch nicht. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Thomas Hajo.
Hi, freut mich. Das ist ja super. Ankerähnliches so Geschöpf.
Wegen des Karriereknicke.
Knickchens. Knickchens.
Ja, aber trotzdem, das ist unverschämt mir gegenüber. Der ist
das auch Body Shaming?
Ja, auf eine Art und Weise. Ja, vielleicht wär's nicht eher so der nächste Karriere-Step für Fiete Gastro, dass wir nämlich jetzt in die große Entertainment-Welt des internationalen Unterhaltungsfernsehens und Businesses eintreten. Also du knickst nach unten, ich gehe nach oben.
Und
also
ich gehe gern mit nach oben, Tim. Also ich
sehe, wir werden immer international. Und mir wäre das auch sehr recht, wenn es genauso läuft. Nur bitte immer mit dem einen oder anderen kulinarischen Bezug. Ich habe nachher auch noch ein Thema für euch.
Da haben wir genug.
Haben wir.
Freunde, Creme Brûlée.
Creme Brûlée, wo hatten wir was mit der Creme Brûlée?
Du, wir waren essen. Ich glaube, es war mein Geburtstag. Da war ich hier und da waren wir ganz lecker essen. Olli hat uns da ausgeführt. Wir waren, ich weiß nicht, in Hamburg irgendwie. In so einem... Nicht bei dir, nee, im Vier-Jahres-Zeiten. Wie heißt denn das asiatische
Hotel? Niki Nine
oder so. Auf jeden Fall gab es Creme Brûlée zum Dessert und die Leute wollten Creme Brûlée bestellen und ich habe mich total echauffiert, weil ich kann keine Creme Brûlée mehr sehen. Ich weiß auch nicht mehr, überall, wo du jetzt hinkommst, gibt's Creme Brûlée auf der ganzen Welt.
Aber da hat er auch recht.
Und ich habe mich da irgendwie, überdimensional drüber echauffiert und du fandst das total super und konntest davon nicht genug kriegen, weil du eben nicht verstehen konntest, dass einer keine Creme Brûlée mehr mag. Und für mich ist das wirklich inzwischen so ein glorifizierter Vanillepudding mit ein bisschen... Weißt du, mit so ein bisschen Karamell oben drauf. Ja, und es ist, wie gesagt, als ich nach New York gezogen bin, war das Dessert. Aber inzwischen gibt's das echt in jedem Restaurant.
Okay, was ist denn the new shit in New York gerade?
Es gibt kein new shit.
Natürlich, also hör auf jetzt.
Nein.
Hör auf. Aber du kennst dich ja wirklich wahnsinnig. Ist es uncool, einen Appletini noch zu bestellen in Manhattan?
Weil ich, das war noch nie cool.
Was?
Das war ganz ehrlich.
Digga, 5 Jahre war ich an deiner Seite in New York. Ich habe mir überall einen Appletini bestellt.
Ich
weiß, bestellt.
Und ich habe mich überall immer geschämt für dich.
Was ist denn ein Appletini? Das ist ein kleiner Computer.
Ich sag mal, das schmecken ist sowas wie Apfelkorn in teuer.
Ja, ja, also so ein Apfelmartini.
Martini mit ein bisschen so Fake-Apfelgeschmack, Grün-Apfelgeschmack drin und schmeckt eigentlich so eine Mischung wie Huber-Buber-Apfelgeschmack. Ja, ja. Mit Alkohol.
Das ist aber dieses ganze New York, das, weißt du, dieses Sex in the City dann irgendwie verbreitet.
Gut, das habe ich ja nie gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Nee, das habe ich nicht
gesehen. Zum Glück, dafür mag ich dich umso mehr. Ja. Aber das hat so ein ganz komisches New Yorker Bild irgendwie den Leuten dargestellt.
Aber ich dachte, es ist derbe cool, Appletini zu bestellen.
In was für ein Glas wird denn der serviert? Ein
Martini-Glas.
Ich habe den nie bestellt, weil ich mag auch diese Martini-Gläser nicht. Ich kann da draußen nicht trinken. Irgendwie bin ich da zu grobmotorisch.
Aber das finde ich schon ganz geil. Finde ich schon ganz stylisch.
Ich habe da immer so ein bisschen Probleme. Ich brauche so ein richtiges Glas mit meinen Wurstfingern und dann kann ich schön trinken. Dieses Martini-Glas ging mir noch nie so von.
Also was ist ein New Shit in New York gerade? Wann war ich das letzte Mal da?
Das ist jetzt das auch möchte ich auch mal wissen. 5 Jahre. Ja, du warst ja dauernd da, weil wir hatten ja große Pläne.
Große Pläne.
Wir hatten sehr, sehr große
sehr
Pläne.
Sehr große Pläne.
Die dann aus verschiedenen Gründen.
Nee, aus einem Grund. Einfach nur aus einem Grund. Oder viele Gründe, aber alle unter dem Begriff derselben Währung laufen.
Ja.
Dollars.
Ja.
Dollar war das ganz große Problem.
Liquor-License hast du nicht bekommen, ne?
Doch, Liquor-License hätte ich sogar bekommen, aber da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber was ist the New Shit in New York jetzt gerade?
Das interessiert mich auch mal.
The New Shit ist wahrscheinlich wie auch hier, alle Vegan-Sachen. Ne?
Vegan-Dessert,
ja, es ist wirklich so. Das ist in New York schon seit einer längeren Zeit so. Und ich
glaub, aber auch sexy inzwischen?
Inzwischen absolut sexy, ja. Ganz, ganz viel. Du kriegst aber inzwischen überall, was ja auch interessant ist, bei Event-Caterings und so, gibt's überall auch mindestens eine Vegan-Option, wenn nicht mehrere sogar, oder ganz Vegan. Also das ist mehr und mehr in New York der Fall.
Das merken wir übrigens auch. Wir haben ja auch ein Catering-Unternehmen, die Speisenwerf bei Tim Meltzer. Und die Nachfrage an 100%igen veganen Caterings wird immer größer. Einfach so als Entree und Angebot an die Menschen, die sonst immer eher so, okay, hier ist Kirschtomate, das ist auch vegan.
Genau. Aber wie gesagt, wenn du jetzt inzwischen auf eine Filmpremiere oder Gallery Opening gehst, gibt's eigentlich in Sachen Catering immer eine vegane Option, ab und zu sogar ganz vegan. Also das ist nach wie vor so. Aber nochmal, in Sachen Desserts, ich find's halt ein bisschen unimaginative, die Crème Brûlée inzwischen. Ich mag dann lieber was bisschen Überraschenderes oder ein klassisches deutsches Dessert.
In New York.
Ja, dann kriegst du aber leider nicht. Bin ich jetzt lange in Deutschland, ich habe so viel Eis mit heißen Himbeeren gegessen.
Oh, herrlich.
Nicht mehr. Das ist Spaghetti richtig super.
Das gibt es nicht in Amerika?
Nein, das ist eines der besten Desserts und das gibt's in Amerika nicht. Und da bin ich in Deutschland, weil das ist eine einfache Sache, aber wenn das richtig zubereitet ist, dann ist das natürlich ein Genuss.
Also man muss sagen, es gibt auch in einer Weltmetropole wie New York ein paar entscheidende Personen, die eben bestimmte Szenen zumindest sowas wie die Netzstelle sind. Mhm. Und ich würde Thomas als eine dieser Netzstellen in New York wirklich umschreiben. Das liegt daran, dass du ursprünglich aus der Werbung kommst, ein bisschen aber Fashionista durch die Geschichte mit Heidi geworden bist, aber extrem musikaffin und extrem viele bekannte Freunde aus der Schauspielerei und Musik hast. Also eigentlich bist du sowas wie so eine Gesellschaftslady. Kann man das?
Eine Gesellschaft, Lady nehme ich raus, aber nee, hast du recht. Das hat aber damit zu tun, dass ich halt das große Glück habe, wie du sagst. Ich bin ja Anfang der 90er nach New York als Praktikant in die Werbung und hatte dann nach ein paar Monaten ein festes Jobangebot bekommen. Und ich konnte dann in Amerika, ich habe das angenommen und dann wurde ich da relativ schnell involviert in Fernsehwerbungssachen. Was in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch relativ selten war, dass du das gemacht hast. Und dann haben das die großen Kreativdirektoren gemacht. Und Fernsehwerbung, du hast da produziert mit bekannten Regisseuren, auch vielen Schauspielern. Dann hast du halt natürlich auch Musikproduktion dazu gemacht. Also relativ früh durch den Job schon ein großes Netzwerk durch die Arbeit aufgebaut. Und dann natürlich, wenn du in New York lebst, hast du ja selbst mitgekriegt, ergibt sich das halt. Du bist unterwegs mit den Leuten, mit denen du arbeitest. Und das ist so wie so ein Schneeballsystem. Und ich bin ja jemand, der sehr, sehr gern unterwegs ist und der unheimlich an Leuten interessiert ist. Und dann hat sich halt das soziale Netz immer weiter ausgebreitet. Durch, wie gesagt, viele Restaurantbesuche zusammen, aber dann noch Hauspartys und andere Dinge. Und von daher gesehen ist das schon so der Fall. Weil ich finde Leute spannend und Leute aus allen Gesellschaftsrichtungen. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich glaube, das ist auch eins der schönsten Dinge an New York, dass es da so viel unterschiedliche Leute gibt, die sich da vermischen.
Also nur um das Niveau mal darzustellen, wie Thomas sich da bewegt. Es gibt jetzt muss man ein bisschen bei den ganzen Namen nochmal wieder helfen. Es gibt da dieses kleine, nicht kubanische, Café, aber rechts um die Ecke bei dir.
Café Havana oder Gitan?
Das Gitan.
Gitan.
Der Gitan. Gitan ist
marokkanisch.
Also
einfaches Marokkanisch.
Ja, ja. Marokko ist marokkanischer ja. Besitzer, glaube ich, ne? Oder das war
French Morocco.
French Marokko. Ist halt so ein kleines Kackcafé, wenn man ehrlich ist. Ja. Ist ein Tresen drin, du kriegst Kaffee, du kriegst ein bisschen Obstsalat klein geschnitten und wahrscheinlich
Avocado Toast.
Also so jetzt, ich sag mal, das 0815 Hipster Daily Business Café. Aber trotzdem, man trifft sich da. Und weiß noch, wir beide saßen draußen auf der Terrasse. Es gibt nur drei Tische da draußen. Und ein junger Mann mit einem Gipsfuß kam an und fragte sich, ob er sich zu uns setzen kann. Und ich dachte noch, irgendwoher kenne ich ihn. Du bist sofort ins Perdu reingegangen. Gut, das ist im Englischen nicht schwer, aber war sofort.
Das hast du jetzt gesagt, aber ja.
So, da, toll. Und Mensch, wie war es denn letzte Woche nochmal? Und es war, wie heißt er, Anthony Kiddis. Kiddis von
Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers, der Sänger. Der hat sozusagen gefragt, ob er sich zu mir an den Tisch setzen darf. Ja, also indirekt hat er Thomas gefragt. Ne? Und dann haben wir halt Platz gemacht. Und dann war ich ganz kurz überlegen, ob ich ihn jetzt einfach mal frage, ob er ein Foto mit mir machen wollte. Weil meine Freunde waren gerade in New York shoppen. Und wir waren in der Vorbereitung des großen Planes, eine Restaurantöffnung in New York. Das war so eine der ersten Treffen, die wir dann auch unmittelbar dort vor Ort hatten. Und dann habe ich das aber aus Rücksicht auf Thomas nicht gemacht, weil ich dachte, ich wollte die jetzt nicht blamieren, dass er genauso ist, wie wenn die Landfrauen mich treffen. Irgendwie so. Und ich meine, kann ich mir ein Foto machen? Kann ich mir ein Foto machen? Für meine Freunde.
Mir mal Appetini.
Mich hier so gerne. Ich und mein Appetini. Genau. So mal richtig den coolen Dude raushängen lassen. Also die Grundidee, näher kennengelernt haben wir uns. Mein großer Traum war eine Restaurantöffnung in New York. So.
Und wir haben jetzt 2020, wenn ihr vor 5 Jahren, das war 2015, war das die Zeit, wo du das Restaurant machen wolltest?
Das ist jetzt schon, das ist 2 Jahre sehr intensiv und 1 Jahr on-off. Also 3 Jahre war es ungefähr so ein Zeitraum. Mhm. Ich weiß es noch sehr genau, weil ich irgendwann mal eine nachträgliche Mietzahlung bekommen habe, die ich auch sehr drollig finde, über die ich mir gar nicht mehr so ganz im Klaren war. Und zwar, also, ich gehe nach New York und die Idee war, dass ich mir das Ding alleine aufbaue. Keine Anwälte, keine Kaufleute, kein Netzwerk, nichts, sondern ich gehe alleine rüber und schnuppere ein bisschen die Straße und versuche da so ein Gefühl für die Stadt wieder zu bekommen, was ich vielleicht früher mal hatte, durch 2 kleine Aufenthalte. Aber ich mochte New York immer gerne. Mhm. Und hatte dann eben meinen Manager Olli gefragt. Ich wusste ja, ob der des Bekannten, dass ihr euch halt gut kennt. Und hatte gefragt, ob Thomas da mich vielleicht nicht einmal begrüßen kann oder einmal, dass wir irgendwo essen gehen können und dass er so mir ein paar Tipps geben kann. Und bin mit offenen Armen und offenem Herzen empfangen worden. Es kristallisierte sich schnell eine Ebene heraus, die hätte funktionieren können, also nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch so das Netzwerk, was Thomas da ein wenig über die Jahre schon vorbereitet hatte, war jetzt kein ganz schlechtes. Und wir fingen an, sozusagen, ich habe mich als Untermieter bei Thomas beworben. Thomas wohnte natürlich in New York in einem Loft, aber nicht im 40. Stockwerk, sondern in einem sehr besonderen Haus.
Ja, nee, das Haus ist super interessant. Das war das erste YMCA in der Stadt, so ein Landmark inzwischen auch. Und das ist ein ziemlich funky Building, also direkt an der Bowery.
222
Bowery, genau. Und das ist eigentlich ein Gebäude, das in den 40er, 50er und 60ern wurde das so ein bisschen zur Künstlerkolonie. Mhm. Also im Basement hat William Burroughs gelebt, ne? Das ist The Bunker, wo er auch Naked Lunch geschrieben hat. Das ist immer noch, wie so früher war, mit seiner Typewriter-Maschine im ersten Stock. Ist ein Beat-Poet John Giorno. Und das Studio, aus dem ich gearbeitet habe, war Mark Rothkos Studio. Also der amerikanische Maler, der dort viele, viele seiner bekannten Werke gemalt hat. Ein riesen Painter-Studio, also mit super hohen Decken. Und da habe ich eben mehr oder weniger meine Office drin gehabt. Das war auch so ein Workspace. Ich und Fotografenfreunde direkt davon. Also meine Office. Aber eigentlich war unsere Idee dann, und ich finde das nach wie vor super, dass wir da in diesem Painter-Studio einmal im Monat so ein richtig geiles Dinner machen wollten. Und zwar, Tim kocht, ich lade meine ganzen bekannten Freunde ein, Tim ladet die er Lust hat. Aber wir wollten da so ein Happening machen und da eigentlich so eine kulinarische, kulturelle Instanz draus entwickeln, was ich nach wie vor denke, hätte super funktioniert. Aber aus irgendwelchem Grund haben wir da das dann irgendwie aus den Augen verloren, beziehungsweise die Pläne wurden größer und größer.
Die Pläne wurden immer größer. Also wir waren
gar nicht zu dir.
Es war eine Dinnerparty einmal im Monat, Tim kocht, mit super geilen Leuten in einem Studio, mit Kunst, mit Musik.
Ich weiß noch, meine erste Küche hat $3,500 gekostet. Das war nämlich ein Herd und ein Tisch und ein Waschbecken. Irgendwie alles auf Rollen und das sollte dann irgendwie so semi-professionell an die Wand gepflopft werden. Ja. Und dann bin ich aber, glaube ich, diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf den Leim gegangen. Durch Thomas bin ich in einen Kreis reingeraten, der wirklich aus unfassbar kreativen, lebensbejahenden, abwechslungsreichen und sehr diversen Menschen bestandenen Gastronomen bestand. Und denen hatte ich so ein bisschen das Grundkonzept meiner Idee erzählt, also dass ich eigentlich so eine Art deutsch-japanisches Restaurant machen wollte, dass ich eher so, ich sag mal, deutsche Gerichte, aber in einer sehr japanischen Handschrift, weil ich dachte, das würde so einem gewissen New Yorker Zeitgeist auch entsprechen.
Das, was du dann in der Botschaft später
gemacht hast? Was ich später im Off-Club gemacht habe, also der Off-Club ist die Reminiszenz an mein New York. Das war sozusagen, das war die Grundidee für New York. Und ich habe es dann einfach nach Bahrenfeld gepackt und das war noch nicht so weit. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine zarte, zauberhafte Idee. Ich weiß noch, wie wir es, so, dann machen wir das hier und hier machen wir eine lange Tafel. Und dann gab es da oben noch so ein kleines Separé von ungefähr 12 Quadratmetern. Da habe ich überlegt, einen Teppich zu kaufen, eine Matratze reinzulegen, dass ich auch was zum Schlafen habe. Dann habe ich noch ein Antiquitätengeschäft. Das gibt's glaube ich auch nicht mehr. Weißt du, dieses Ding an der Ecke, da habe ich noch schon so ein paar...
Oh ja, das gibt es inzwischen nicht mehr.
Nee. Gut, da habe ich Regale gekauft, auch bezahlt und habe sie aber da stehen lassen für den Moment.
Du hast nicht nur Regale, mein Lieber. Ich muss da mal kurz unterbrechen.
Ich weiß nicht, wie viel Geld ich in New York habe liegen lassen. Erzähl.
Von meiner Sicht, die Geschichte war so, machen wir, super, total spannend, wir machen diese kulturellen Abende, wird total, tolles Konzept. Wir haben auch eine kleine Küche rein, die wir auch noch hin und her schieben können, dass wir flexibel sind, make it easy, simple, super. Da habe ich gesagt, oben hast du noch im zweiten Stock, habe ich ein Separé, da kannst du ein Bett reinstellen, Schlafzimmer, Bade, super, du wohnst dann da, wenn die hier
noch bist. Noch gleichen sich die Geschichten.
Ja, hat gerade auch Sinn gemacht. Dann fing Thema, habe ich gesagt, wann kommt denn jetzt die Küche? Ja, ich habe eine andere Idee, wir machen eine größere Küche jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, sag mir einfach Bescheid, ne, oder sag meinem Assistant Bescheid, die mit mir arbeiten, sag mir Bescheid, wann die kommen, wann die einbauen. Und sagt, du, und ich habe auch ein paar Regale bestellt. Ja, super, sag einfach Bescheid, wann die ankommen, wir bauen die dann ein. Dann ging es dann weiter. Und irgendwann hat er gesagt, du, ich habe ja noch ein tolles Bett bestellt. Habe ich gesagt, du, super, sag einfach Bescheid, wir holen dir das ab. Dann habe ich gesagt, ja, wann kommt denn jetzt die Küche? Ja, wir dealen da gerade mit der und der Firma und der und der. Auf jeden Fall wurde die Küche von einer kleinen Verschiebbahn immer größer, bis das so ein Kunstobjekt war, dass eigentlich diese ganze Wand, wo ursprünglich mal ein großes Bücherregal hin sollte, hätte da so eine Art State-of-the-Art Küche werden sollen. Mhm. Und Tim hatte dann auch irgendwann Möbel bestellt, Bett und alles. Mhm. Nur hat
auch
er das
bezahlt.
Auch bezahlt. Und ich habe ihm immer gesagt, Tim, sag mal Bescheid, wir holen das ab, wir organisieren das. Dazu kam es leider nie. Und das Bett ist immer noch nicht abgeholt und die Regale stehen immer noch irgendwo.
Die Läden gibt's auch
nicht mehr. Die Läden gibt's inzwischen nicht mehr. Und
ich greife mal einer Geschichte voraus. Ich habe dann ja versucht über, keine Ahnung, zwei Jahre, ich habe meine Location auch angemietet, Bowery Street, ein Stückchen weiter oben. Wir fingen schon an, also vorbereitend der Vermieter, schon so ein paar...
Aber ich dachte noch mal ganz kurz, weil wir ursprünglich wollten wir einmal im Monat so ein kulinarisches Event machen. Ja. Aber dann...
Ich habe Blut geleckt.
Und dann wolltest du aber plötzlich
ein Restaurant. Ich wollte zu viel.
Du wolltest ein Restaurant. Nee,
ich wollte nicht, aber es ging auf einmal so. Und das ist das, was Serge und Co. gesagt haben. Hier, wie hieß Serge nochmal?
Serge Becker.
Serge Becker, Gastronom, Inhaber von wirklich zu dem Zeitpunkt.
Serge Becker ist wirklich eine Ikone in New York. Das ist eigentlich ein Schweizer, ein vietnamesischer Schweizer, der in den 80ern nach New York gezogen ist und dort maßgeblich das Nightlife mitgestaltet hat. Der Kreativdirektor war erstmal Nightlife. Der hat der Club der Clubs der 80er ist das Area, wo auch wirklich alle möglichen Künstler waren. Und da waren auch jeder Abend war wirklich so gestaltet, dass es ein ganz besonderes war. Also er war dann kuratiert. Einen Abend bei Warhol, ein anderer Abend bei... Also es war wirklich einer, der da diese ganze Creative Direction gemacht hat. Dann hat er später Bowery Bar aufgemacht. Also ganz, ganz viele klassische New Yorker Läden. Und der hat dann auch weitergemacht, einen tollen Laden La Esquina aufgemacht, einen Schweizer Café Select. Also es war schon einer, der über Jahrzehnte in diesem New Yorker, ursprünglich Nightlife und dann im Restaurant-Business, also einer der Besten war, der auch wirklich Läden kuratierte. Das war eine richtige, tolle Erfahrung.
Zauberhafte, kleine Läden, sehr konsequent in der Geschichtenerzählung. La Esquina ist ja Mexikaner. Ja. Ne? Wie ist der Platz?
Ken Merritt's, Cleveland Plaza.
Ken Merritt ist so eigentlich oben nur so ein Imbiss gewesen. Mhm. Und wenn du denn sozusagen das Codewort hattest, was jetzt nicht so schwer nachher war, ja, als ich es dann für mich entdeckt habe, weil nochmal, wenn Pinneberger das mitkriegt, dann kriegen auch alle das mit.
Was war das Codewort? Weißt du es noch?
Du musst es nur durch eine Tür gehen.
du musst es wie immer nur so machen, als würdest du dazugehören.
Du musst einfach nur dazugehören. Da war immer eine Tür und da stand Stuff Only und da musstest du durchgehen, Kellergang und dann bist du halt in so ein spektakuläres kleines Katakombenrestaurant mexikanischen
Ursprungs gekommen. Das da eigentlich so aussah, als wäre das da schon seit 40, 50 Jahren. Das ist auch die große Kunst von Serge. Also der hat auch die Box gemacht. Also er hat wirklich diese Plätze so aussehen lassen, als wären die schon immer da gewesen. Also es ist eigentlich ein richtiger Künstler, der sowohl das Restaurant als auch die ganze Crowd sehr, sehr kuratiert hat.
Mörder Storytelling. Also da hat immer alles gepasst. Mitarbeiter haben gepasst zum Artwork, zum Essen, Preis-Leistung, auch immer top. Einer meiner Lieblingsläden, das jamaikanische Restaurant.
Miss Lillys.
Zauberhaftes, kleines, enges Ding, irgendwie eigentlich eine Art von Diner, kann man sagen.
Ja. Mit Jamaican Barbecue Diner.
Mit angeschlossener Radiostation, sehr viel Ska, Reggae-Musik, tolle Persönlichkeiten, die dort gearbeitet haben, irgendwie so relativ rustikales Essen, aber es passte einfach so Faust aufs Auge. Kenmare Street hat er ein tolles Restaurant gemacht, das gab mir auch so ein bisschen den letzten Impuls,
das war super.
Dieses deutsch-japanische auch wirklich
Maison Dono hieß das war auch wahnsinnig toll, mit dem wunderschönen Restaurant oben, verschiedene japanische Sachen und unten drunter war dann auch so eine kleine Karaoke-Lounge, Bar, also auch alles sehr, sehr verschroben, aber wirklich mit einem unheimlichen Charme und alles Plätze, wo du halt reinkommst und du fühlst dich direkt wohl. Also es ist mehr als ein Restaurant
gewesen. Aber sind das auch alles Läden, wo du danach einen Privatkredit aufnehmen musst, weil sie so teuer sind?
Nein, gar nicht. Das ist ja die große Kunst da gewesen und das war ja auch mein Glauben daran. Deshalb fühlte ich mich auf einmal dahin gezogen. Der erste Moment, als ich nach New York gegangen bin oder mein Restaurant öffnen wollte, dachte ich schon, ich gehe nach Downtown Manhattan. Das ist also so ein bisschen die Ecke. Ja. Das fühlte sich gut an. Dann bin ich aber da gewesen und dann hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das uncoole New York gerade ist. Also es ist ein bisschen so wie Berlin-Kudamm. Ja. Man fand das nicht mehr lässig, alle sind nach Brooklyn rüber. Dann bin ich nach Brooklyn. Brooklyn hat sich mir aber zu europäisch angefühlt. So, ich dachte, ja gut, das ist genau das Gleiche wie hier auch. Wenn ich nach Kreuzberg gehe, das ist so, das sind halt die Hipster, die Coolsten, die, aber eigentlich sind sie doch klischeeartig sich wiederholend. Und dann bin ich halt in diesen kleinen Zirkel durfte mit eintreten. Thomas hat uns den Kontakt hergestellt. Und der Serge fand das, was ich gesagt habe, das, was ich vorhatte, sehr, sehr gut und hat mir echt einen Floh ins Ohr gesetzt. Also, aber gut, positiv. Mhm. Und hat mich dabei eben auch unterstützt. Ich habe mir seine Gastronomien angeguckt und dachte, ja, das ist jemand, mit dem man sich auch ein bisschen messen kann, also mit dem man sich austauschen kann. Und die waren unfassbar offen und hilfsbereit. Oberflächlich amerikanisch, aber extrem geil, weil du hast eine Frage gestellt und die haben gesagt, ja, ich kenne da jemanden und die haben den Kontakt hergestellt und schon, das hat sich so beschleunigt, das Ganze.
Das ist aber auch interessant, solche Unterbreche, aber das ist dieses Klassische. Ich meine, Serge ist ja auch kein Amerikaner, sondern einer, der in der Schweiz aufgewachsen ist, asiatischer Hintergrund auch, aber der auch schon lange dort ist. Und dieses Amerikanische, diese Can-Do-Attitude, die ist halt einfach da und auch gerade in New York. Das heißt, jemand hat eine Idee, du findest die geil, dann sagst du, das ist möglich und ich helfe dir, das auch möglich zu machen. Ja. Weil wir sind ja eher so ein bisschen drauf, hast du dir das auch gut überlegt und ob das gut ist und das kostet und diese Investition.
Also ist
das
Tim eigentlich mit der richtigen Einstellung dahin gegangen? Ne?
Tim ist mit der richtigen Idee eingegangen, mit der richtigen Einstellung. Ich denke mal, wir haben auch Leute gefunden, weil es hängt ja auch immer davon ab, ob die miteinander funktionieren. Genau. Weißt du, ich meine, Tim und Serge, mir war das klar, die klicken, weil das halt, weißt du, das sind coole Jungs, authentisch. Deshalb auch nochmal, wenn du sagst, ich und Tim eigentlich nicht so likely, dass wir da so eng befreundet sind, aber für mich ist immer wichtig, dass Leute sich selbst sind, cool drauf sind. Weißt du, dann kannst du, Tim war auch immer geil, den konntest du überall hin mitnehmen. Mhm. Egal wohin, weil, weißt du, Tim ist keiner, der sich verstellt, der keine Rolle spielt.
Ich trinke halt Appletini, ne?
Appletini, aber du trinkst das auch mit Überzeugung.
Das meine ich.
Weißt du, das musst du auch machen.
Teenie, no party.
Und hast dich zum Glück zurückgehalten mit den Selfie-Wünschen. Nee, und von daher gesehen war das...
Nein, Tim hatte noch keinen Apple-TV.
Jetzt auch nicht mehr. Nee, aber von daher gesehen war das ganz logisch. Die fanden das geil und dann kriegt das so eine Eigendynamik und du kriegst auch wirklich das Gefühl, ja, das ist möglich.
Und ich begeistere mich auch für die Leistung anderer Menschen. Das heißt, wenn da jemand was Geiles hingestellt hat, dann ist das einfach so baff. Mhm. Und das ist nicht nur, weil es irgendwie erfolgreich ist, sondern weil es mich begeistert. Das Miss Lillys hatte eine einzigartige, dampfende, schwitzige Atmosphäre. Die Box hatte... Es ist so ein Nachtclub gewesen, wo du selbst, wenn du den Eigentümer kanntest und schwierig reingekommen bist, zumindest wenn du Appletini im Voraus bestellt hast, wo sich kleine Lilliputaner teilweise Fremdkörper in Körperöffnung reingestellt haben. Also es war schon sehr edgy in einigen Bereichen.
Ja, es ist ein sehr, sehr gewagtes Varieté-Theater.
Dann parallel dazu, wie siehst du dieses zauberhafte, wie hieß die Schweizer Stube?
Kaffee Select.
Ja. Das war parallel zum oder so in der Nähe im Laufdistanz von dem Mexikaner. Da bist du vorne auch in ein normales Café reingegangen und dann bist du auch nochmal durch die Küche gegangen. Und das ist das, was ich auch an New York mag. So ein bisschen diese Subkultur in der Mainstream-Kultur, dass sich das beides eben nicht ausschließt, sondern du kannst so beides parallel genießen. Dann bist du nochmal durch so eine weitere Hintertür gegangen und dann war da wie so ein Schweizer Skischalet. Aufgebaut, Holzwände, Skistöcke an den Wänden und denkst, also wer läuft denn Ski in New York? Kein Schwein, aber das Ding ist so konsequent durcherzählt gewesen, dass du dich überall automatisch wohlgefühlt hast. Und daraus entstand dann einfach so ich habe so viele tolle Leute da kennengelernt. Dann war ich auch noch mit der Mafia da unterwegs. Den Namen habe ich leider vergessen. Den ehemaligen Direktor vom Culinary Institute of New York, der wirklich alles weiß über Gastronomie in New York. Der kennt jeden Laden.
Kannte man dich? Wusste, dass du bist ein Chef aus aus Deutschland?
Nein. Also
ich muss immer vorstellen, ich habe diese klassische Vorstellung gemacht, auch nicht übertrieben, aber sehr enthusiastisch. Ja. Ne? One of my great, great friends, one of the best chefs in Germany, loves him, he's the big celebrity, you know. Ja. Aber letztendlich, was drauf ankam, ist ja erstmal, okay, dann treffen wir uns mal mit dem, aber dann kommt es halt wirklich drauf an, wie dann, was der Vibe ist und wie man sich mit denen versteht. Und das war bei Tim halt immer super, die Leute mochten den total. Und
ich glaube, man muss die Energie an den Tag bringen. Ja. Also du darfst, wenn du selber mit begeistert, und nochmal, ich meine das sehr, sehr, sehr positiv, diese Oberflächlichkeit dessen, wenn du positiv aufeinander zugehst, wirst du in jedem Gegenüber irgendwas entdecken, was sich begeistert oder was sich zumindest kommunizieren lässt, egal mit wem. Wenn du jetzt zu Hause, hat man ja ein anderes Verhalten, da hat man sich so ein bisschen abgeigelt oder man hat so seine Stammcrew und bis da mal andere Leute irgendwie reinkommen, ist schon etwas komplizierter. Wenn du aber jetzt im Ausland bist und eben mit derselben Begeisterung auf die Leute zugehst, kommst du wahnsinnig schnell in die Kommunikation. Und wenn du dann auch noch kommunizieren kannst, was du eigentlich willst, oder das ist ein bisschen Berlin-Style, ein Projekt. Bloß in New York geht das schneller, rasend schnell. Das ging so paff, 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 paff. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die erste Idee hatte, das erste Lokal, was ich käuflich erwerben wollte, war das Diner in Chelsea Market, so ein Stückchen weiter hoch. Parallelstraße wohnt Jude Law damals. Ich weiß nicht, ob er da immer noch wohnt, aber das war für mich für den ersten Moment, man zahlt ein Handgeld, so eine Ablöse. Das waren gar nicht so viel. Das waren 200.000 Dollar, wo ich aber gedacht habe, 200.000 Dollar für gar nichts ist schon eine ganze Menge. So, das war, dann musst
du
erstmal reinarbeiten.
Du kaufst aber die Liquor-License damit.
Richtig.
Und das ist halt in New York das große Ding.
Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt
noch
nicht.
Aber Moment, diese 200.000 Dollar sind dann für ein Grundstück oder für
Haus? Pass mal auf, die sind da irgendwie drin und das funktioniert nicht mehr mit einem Restaurant oder die wollen das abgeben. Aha. Dann verkaufen die nicht das Restaurant, also nicht nur den Real Estate selbst, sondern die verkaufen dieses Restaurant mit der Liquor-License und mit den ganzen Lizenzen, um das ausführen zu dürfen.
Im Endeffekt den Mietvertrag.
Zu einem Preis, den Sie bestimmen. Der den ist Sie nicht bestimmen. Von der Stadt vorgegeben von irgendeiner Kommune.
Das machen die ganz frei. Okay. So, da habe ich gedacht, Mensch, das ist hier doch mal ein bisschen teurer Einstieg. Da war ich noch bei 3.500 Küche auf Rollen im Studio von Thomas Sayo.
Andere Küche war schon bestellt.
Aber dann fand ich das trotzdem ganz interessant, dass ich so ein spektakuläres Objekt in New York als Pinneberger hätte kaufen können. Das ist das Diner, was auch in Man in Black auftaucht, wo dieser kleine hässliche Köter irgendwie.
Die französische Bulldogge.
Irgendwie draußen vor die Tür steht. Genau. Das Diner ist das sozusagen. Dann, wie gesagt, immer an- und abgereist irgendwie und irgendwie mehr bessere Kontakte bekommen und wirklich in einem sehr guten Netzwerk gewesen. Und dadurch hast du dann auch sehr viel, ich sag mal, Wasser unter das Boot geschüttet bekommen. Das war so viel, nee, musst du machen. Super Idee, sehr geil. Das Deutsche, und das funktionierte damals ja auch zu dem Zeitpunkt, als ich da war, war Deutsch sowas wie ein Qualitätsmerkmal in New York. Auf eine krunen Art und Weise, Standard Hotel. Unten damals
Biergarten, den sie da haben.
Auf Deutsch, also deutsche Speisekarte, deutsche Getränkekarte, deutsche Worte, die benutzt wurden. Das hatte sowas wie, als wenn wir japanische Sachen benutzen. Klar. Also wir waren sozusagen das Designland in New York.
Exotische Küche.
immer größer geworden. Dann wollten wir erst, oder ich, in der 222, also in dem Wohngebäude sozusagen, gab es noch einen Öko-Farbladen, der betrieben worden ist von der Ehefrau des Eigentümers.
Ja.
Das war ein Groschengrab und er hat und er wollte unbedingt dieses Ding loswerden, damit er nicht weiter bezahlt. Da sind wir da durchgegangen und das war das ehemalige Schwimmbad.
Genau.
Von der
YMCA. Eigentlich total geile Location, weil das war in dem im Groundfloor und eins noch drunter und das war das erste Schwimmbad in Manhattan. Also in diesem Gebäude drin. Das war natürlich total super geil, aber wenn du da hättest aus dem Restaurant machen müssen, die hätte sich natürlich tot bezahlt mit Bestimmungen.
Nach wie vor. Also ich glaube immer noch. Also das ist so, die Bowery Street, in die habe ich mich dann auch verliebt, weil sie so eine Grenzstraße ist. Also
Klassik, Bowery ist Gangs of New York. Das ist die Bowery. Und das ist eigentlich die Grenzstraße früher von Soho in die Lower East Side. Ja. Und noch immer noch ganz früher waren da nur so Restaurant Supply Stores und wie gesagt, die ganzen Homeless-Leute direkt gegenüber von uns ist auch noch, ich sag schon von uns immer noch, ist die Bowery Mission, also eines der ältesten Homeless Shelters, das immer noch diese ganzen Homeless Leute bewirtet. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Ecke. Oben drüber, zwei Straßen oben drüber war bis, wie gesagt, jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, das CBGBs, also Home of Rock'n'Roll and Punk Rock. Also es ist schon eine ganz, ganz richtig coole und interessante Ecke.
Aber auch wenn man Tim ein bisschen kennt, also wie er die Dinge in seinem beruflichen Leben so anpackt, eine Ecke, wo man sofort sagen würde, das passt auch tatsächlich.
Es hätte gepasst, 100%. Ja. Ich bin in so einen Supply Store reingegangen. Da konntest du relativ günstig reinkommen, hättest aber umbauen müssen. Und ich habe dann schon gemerkt, also wir fingen dann an und ich hatte einen Lobbyisten sogar in der Stadt rumlaufen. Der Lobbyist hat im Monat fast $10,000 bekommen und er hatte nichts anderes zu tun, als gute Stimmung für mich zu machen.
Wie kriegt man den? Wie kommt man an einen Lobbyisten?
Die kannst du buchen.
Wirklich?
Ja, da gibt's Agenturen für.
Und dann trefft ihr euch und du sagst ihm kurz, wer du bist und er macht eine Geschichte?
Ich präsentiere ihm mein Konzept, was ich habe und dann sagt er, alles klar, weil ich bin in eine Gegend gegangen, wo die Verteilung von Liquor License eigentlich beendet worden war. Also das konntest du nur noch mit dem Einverständnis der umliegenden Mieter, durftest du noch eine Liquor License.
Genau, du hast in New York dann so ein Community Board, und die entscheiden dann, ob ein weiteres Restaurant oder eine Kneipe aufmachen
darf. Weil sonst zu laut, zu
schmutzig, zu viel, es gibt schon zu viele. Also diese ganzen Neighborhoods sind oft in Community Boards unterteilt und da gibt's halt so und so viel Liquor License, die ausgegeben werden dürfen. Deshalb ist es auch so teuer, eine zu übernehmen. Das ist, wie gesagt, wenn einer hat und will die nicht mehr, kann er die halt sehr, sehr lukrativ verkaufen. Also oft auch in Millionenbeträgen gehen die ja von Hand zu Hand. Und da brauchst du halt so jemand wie diesen Lobbyisten. Ich wusste gar nicht, dass du dem so viel Geld bezahlt hast. Aber gut, der dann natürlich auch für dich dann bei dem Community Board mal nachhört und mal guckt, weil letztendlich ist davon abhängig, ob du so eine Liquor License kriegst oder nicht. Es sei denn, du willst halt.
Ich hatte richtig die Meetings, also das Community Board hat sich auch mit mir getroffen, weil die wollten das nicht. Aber der Lobbyist hat sozusagen dafür gesorgt, dass sie sich überhaupt mit mir hinsetzen. Dann habe ich mich halt präsentiert, auch mit meinem Konzept, was ich da eigentlich so vorhabe, dass ich keine Bar davor habe, sondern ein klassisches Restaurant, nachbarschaftsorientiert. Also ich wollte nichts anderes machen, als was ich in Hamburg eigentlich mache, allerdings für New York. So kein nicht zu edel, also nicht zu teuer, nicht zu hip, nicht zu cool, sondern einfach so ein herzliches Ding für die Nachbarschaft. Allerdings eben auch, wenn coole Leute das cool finden, auch gerne
mit. Hattest du einen Namen im Kopf? The Pinneberger?
Nee, du hattest einmal, zumindest war das mal das Grundthema. Und zwar war das basierend auf der Kunst eines gemeinsamen Freundes von
uns. Stimmt. Heimat New York.
Ach wirklich?
Ja.
Heimat so soll das sein, weil du hattest auch diese große Uhr von Stefan noch Strumbel, wo wir auch überlegt haben, hängen wir die ins Studio.
Ja, ja.
Aber das war so eigentlich, es wäre auch ein super.
Ja, jetzt in der Bullerei.
Ja, das wäre ein super. Die sollte eigentlich zu mir ins Studio. Instagram. Wäre so gut aufgehoben gewesen.
Stimmt,
in Mark Rothko's Studio.
Stefan Strumbel,
Künstler
Schwarzwälder
Schwarzwald,
genau. Top Art darf man glaube ich nicht mehr sagen, weil er inzwischen in die ernsthafte Kunst übergewechselt ist. Darstellende mit Bauten von Skulpturen etc.
Mit Kuckuck.
Wirklich sehr, 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 sehr bekannt.
Ja.
Und der sollte zum damaligen Zeitpunkt ein Gebäude auf dem Times Square, glaube ich, verkleiden. Und da war wieder eine Achse. Also es waren so viele geile Achsen, die da praktisch passiert sind in diesem kleinen Konglomerat von 3 Jahren, in dem ich dort vor Ort war. Heimat New York.
Heimat New York sollte es sein.
Das habe ich, glaube ich, sogar geschützt.
Ja. Und wie gesagt, ursprünglich sollte das...
Was ist denn Heimatschutz sozusagen?
Genau.
Du musst nicht lachen.
Ich muss aber lachen.
Nein, achso, bitte.
Bam.
Aber auf jeden Fall, Tim wollte dann, mir ist das auch ein bisschen auf den Händen geraten, weil plötzlich...
Du warst nie da.
Nee, stimmt, ich war down unterwegs.
Du warst wirklich, zu dem Zeitpunkt warst du nachher hinten raus, wo es eng wurde, also ja. wo es immer definierter wurde, ja. warst du nicht mehr da.
War ich
unterwegs. Das weiß ich nämlich noch und weil jetzt muss ich nochmal diese Geschichte, die ich anfänglich erzählen wollte. Okay. Wir haben dann gemeinsam abgemacht, dass wir diesen Coworkspace gemeinsam mieten.
Ja.
So, war jetzt auch nicht ganz billig.
Dieses YMCA-Ding.
Genau, so der, wirklich mit den Farbflecken von Mark Rothko da am Boden, volle Historie, der Kollege mit den langen blonden Haaren, der Regisseur von, wie hieß er nochmal?
Anders Hallberg war da und Johan Renck.
Johan Renck,
der jetzt auch Tschernobyl gedreht hat.
Genau.
Der damals auch. Also wir haben da die auch, wie gesagt, die letzten Videos von David Bowie da gemacht und gepreppt. Die hat Johan geschossen. David Bowie hat ja auch um die Ecke gewohnt. Also einer unserer Nachbarn gewesen.
Ja,
also
New York. Ich bin immer noch ganz stolz, dass ich da einmal so rein schnuppern durfte. Und wir haben dann diesen Coworking Space gemeinsam gemietet. Problem ist, ich habe es vergessen.
Was vergessen?
Dass ich das gemietet hatte. Also ich habe.
Aber wie vergisst man so etwas?
Enthusiasmus, Spontanität. So und das heißt, dann danach war Thomas selten in New York, wenn ich da war. Und ich bin dann habe immer über Airbnb gewohnt, weil
dein Bett nicht abgeholt
war. Weil mein Bett nicht abgeholt war.
Weil die Küche nicht eingebaut war.
Also habe ich über Airbnb gewohnt, um auch die Stadt noch ein bisschen besser kennenzulernen. Also noch andere Standorte, habe mich da so ein bisschen durchgeschlafen in Anführungszeichen. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, dass ich feststellen musste, entweder drehe ich jetzt den Schalter um, dann muss ich selber nach New York gehen. So, dann schaffe ich das nicht mehr aus der Distanz, aus der Entfernung. Wir hatten so ein, zwei Leute da, die vielleicht für mich da die Geschäftsführung hätten übernehmen können, aber so ganz vertrauensvoll war es bei mir noch nicht.
Also, du hattest nur die Bullerei zu dem Zeitpunkt,
ja,
in Restaurants?
Ja. Mhm. Und dann musste ich feststellen, da gab es eine Auflage innerhalb des Hauses, dass ich Lärmschutzmaßnahmen treffen hätte müssen, um die Lüftung, die ich aufs Dach bekommen hätte, praktisch durch den Fahrstuhl, hätte ich das Ganze ein bisschen abdämmen müssen. Mhm. Und das war Geld, das waren damals irgendwie $210,000, die ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr hatte, respektive, dann wäre ich hier in Deutschland an meine Reserven rangegangen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich noch keine Liquor-License hatte, konnte ich aus dem Mietvertrag aussteigen und hab das gemacht. Und dann hab dann einmal die Notbremse gezogen, hab gedacht, ei, bis dahin ist dieses kleine einmal im Monat Dinner aufgeschwollen auf zu einem Laden in New York, Bowery Street, No Soho, also keine ganz billige Ecke. Ich würde sagen, es waren knapp 500 Quadratmeter. Die Idee waren 4-5 Mitarbeiter. Meine Kalkulationen beliefen sich dann nach amerikanischem Vorbild auf 60 bis 80 Mitarbeiter. Ich hatte eigentlich ursprünglich mal so vielleicht nette 20, 30 kleine Sitzplätze, so ein kleines Café Gitan. Da
genau, das war unser Plan.
Das war der Plan.
Ja.
Hatte 120 Sitzplätze.
Wir hatten auch mal ein Café Jacques um die Ecke, war auch mal zur Debatte, auch so ein kleines Bistro. Aber irgendwann war dir das alles zu klein. Ne? Du wolltest dann...
Nee, Café Jacques wollte ich haben.
Ja.
Café Jacques wollte ich haben, aber der wollte immer mehr Geld haben. Das Café Jacques hätte ich sofort übernommen.
Ja.
Das war perfekte Größe.
Das wäre super gewesen.
Aber der wollte dann nachher zum Schluss $600,000-$700,000 haben. Und da habe ich gedacht, Alter, für 20 Sitzplätze ist das auch übertrieben. Wäre immer noch billiger gewesen, als alles, was ich selber gemacht hätte. Also man muss mal sagen, das ist so ein Lerneffekt.
Also und mir ist es auch aus der Hand geraten. Weil, wie gesagt, ich war viel unterwegs auf Produktion, zum einen Topmodel und meine anderen Jobs. Und irgendwie habe ich dann auch nicht mehr so ganz genau den Tim kontrolliert.
Konnte er auch nicht mehr.
Und von daher gesehen kam ich halt irgendwann so, ich habe gesagt, was ist denn jetzt? Und dann hast du die Reißleine gezogen.
Ich habe die Reißleine, musste ich aber auch, weil ich sonst ich hätte die Entscheidung treffen müssen, ein Jahr nach New York zu gehen oder aber bankrott zu gehen. Also ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch festgestellt, oh, die New Yorker Welt ist eine andere. Wenn du mit dem Anwalt gesprochen hast, der hat dich erstmal 10 Minuten in ein Gespräch verwickelt irgendwie so und hat aber trotzdem die Uhr laufen lassen. Und dann denkst du so nach einer Frage, warum $300 Beratungsgebühren? Und wie gesagt, ich wollte ja nicht mit einem funktionierenden Geschäftsapparat aus Hamburg oder aus Deutschland rübergehen, sondern ich wollte meinen alten Traum umsetzen. Nach der Ausbildung wollte ich eigentlich vom Tellerwäscher zum Millionär.
Aber Tim, das hätte funktioniert. Du hättest nur dahin müssen, weil du gesagt, in New York lebt halt sehr, sehr viel über auch die Persönlichkeit von den Leuten.
Ja.
Und die hätten dich da geliebt, nur hättest du da sein müssen, du hättest in diesem Laden sein müssen und dann wäre das auch gegangen.
Wir brauchen gar nicht in der Vergangenheitsform reden, denn wenn ich jetzt aktuell darüber rede oder auch in der Vergangenheit, nachdem ich sage, nee, es pausiert, das Projekt pausiert.
Mhm, und
das ist wirklich bei der Idee selber ist immer noch nicht durch, denn es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel Geld verloren, aber ich habe so viel Erfahrung gewonnen. Und kein Maledivenurlaub, keine Weltreise, keine Kreuzfahrt könnte mir die Erinnerung bezahlt haben, die ich alleine durch diese vielen faszinierenden Momente in New York, die ich in New York gemacht habe, könnte das aufwerten. Also jeder verlorene Euro ist ein gewonnener, ein intelligent investierter Euro in meine persönliche Geschichte. Wirklich, es gibt so, jetzt ploppt das gerade alles, ich habe lange nicht mehr drüber gesprochen. Da ploppen gerade so skurrile Situationen wieder auf, teilweise wie wir gemeinsam unterwegs gewesen sind.
Ja, wir waren ja dann noch dadurch, es hat sich auch immer so wunderschön, wie das in New York so ist, wir hatten halt Treffen und Business-Meetings mit Leuten, die auch im Restaurant-Business drin waren. Dann bist du halt in deren Restaurant, dann werden die Tische immer größer, dann ziehst du weiter in die nächste Kneipe, ins nächste Ding. Also deshalb, wir sind da wirklich um die hohen Häuser gezogen mit deren illustrierten Gestalten.
Die Mafia-Ecke, die kam nicht von dir, ne?
Die Mafia-Ecke, da habe ich nichts mit zu
tun. Es gab
wirklich, also weil so, die so aussahen oder weil die wirklich so drauf waren?
Ich würde sagen beides.
Ja?
Ja, ja. Also wie gesagt, dieser Ex-Direktor vom Culinary Institute of New York, der war inzwischen Privatier und
das ist schon mal
war sowas wie ein Scout in der Stadt und hat auch versucht, an Beteiligungen mitzuwirken. Und da ging es auch im Wesentlichen um die Liquor-License. Oh Gott. Kennst du
jetzt gerade? Jetzt geht's ans Eingemachte hier.
Nee, ich überlege gerade. Oh Gott. Es gab eine Achse, wo Dr. Fotzenbauer eine Rolle spielte.
So hieß der oder das war der Spitzname? Das
war der Spitzname. Weißt du nicht? Das muss dieselbe Ecke sein. Auf jeden Fall sind also,
daran würde ich mich
erinnern. Irgendwann sind wir mal des Nächtens. Also nicht mit Dr. Fotzenbauer, sondern mit viel mehr nur gerade auch viel. Sind wir durch New York gefahren und er hat mir gesagt, hier, der Laden so viel Mitarbeiter, so viel Umsatz, der Laden so viel, so viel, so viel. Und er sagt, der Liquor License ist nur ein Problem, wenn du nicht die richtigen Leute kennst. Dreht sich zu mir um, tätschelt mir den Oberschenkel und sagt, und jetzt kennst du die richtigen Leute. Und dann dachte ich so, wow.
Und es hat es ihm auch geglaubt.
Total, ja. 100%. Hat mir auch dem Eigentümer vom Standard vorgestellt, irgendwie so, und scheint da auch ein bisschen was mitgedreht zu haben. Also nochmal, New York ist jetzt auch, wenn es eine Weltstadt ist, ist manchmal im Kleinen auch ein Dorf, ne? Muss man
ja
sagen.
Das ist
wenn,
ja doch, gerade wenn, dieses Downtown Manhattan auch. Und dann darfst du nicht vergessen, diese ganzen Neighborhoods, ist ja alles gewachsen. Wie gesagt, wir sagen jetzt, unsere Neighborhood war früher wirklich Little Italy oder der Ausland. Läufer, heute nennen sie das Nolita. Und das war jahrelang von den Italienern und auch dadurch auch von der Mafia.
Ist das dort, gehandelt. Wo Robert De Niro auch sein Hotel hat?
Ist das die Ecke? Nee, Robert ist unten in Tribeca.
Ah, Tribeca.
Das, genau. Das hier ist eigentlich Nolita, north of Little Italy. Mhm. Das ist so Prince Street zwischen und Spring Street zwischen Bowery und Lafayette. Und wie gesagt, da gibt's jetzt auch diese ganzen Restaurants. Aber die Mafia hat natürlich da immer noch was zu sagen. Und wenn du in Chinatown bist, haben die Chinesen was zu sagen. Also das ist immer noch, das ist so eine interessante Sache. Das ist so eine sehr, sehr moderne Stadt, aber auch gleichzeitig eine, die noch in einem ganz anderen Jahrhundert lebt.
Sehr tradiert.
Sehr, ja. Und das ist auch wirklich mitunter das, was es ausmacht.
Und ich weiß, sind halt diesen mit dem Typen, ich nenne den Namen mal nicht, sind wir dann...
Der Freund von Dr. Fotzenbauer.
Ja, der Freund von Dr. Fotzenbauer. Dr. Fotzenbauer ist ein Arzt und ist ein Drogenpusher in New York. Das heißt, also er ist ein offiziell eingetragener Arzt, verkauft Drogen in der Welt der Schönen und Reichen und baut Geschlechtsteile um illegal. Das heißt,
also macht ein Mann zu Frau und umgekehrt.
Richtig.
Deshalb, oder macht er auch länger?
Hä? Nee, also ich weiß nur, dass er weibliche Genitalien hat.
Ja,
deshalb hieß er Dr. Fotz.
Eigentlich schön.
Ja. Schönen guten Tag.
Also er hieß nicht. Die deutsche Sprache ist ja sehr umschreibend. Ist ja immer sehr, sehr schön.
Gibt halt ein anderes Gesundheitssystem als in Deutschland, in New York. Und da gibt es eben auch mal die eine oder andere Hinterhofoperation. Genau. So. Und die hat er unter anderem ausgeführt. Ursprünglich. Von dem wollte ich aber gar nicht großartig erzählen, sondern ich wollte erzählen, wie wir dann dieses Geschäftsessen haben in so einem kleinen Italiener und jetzt muss mir, ist glaube ich auch ein Laden von Serge gewesen, Bowery, links ab, Eckpizzeria. So ein bisschen, wenn du geradeaus runtergehst, ist rechts glaube ich der Nike-Laden gewesen oder Adidas, eins von beiden.
Ah, Serge Midi, das ist ein Pizzaladen, der war aber von Keith McNally, genau. Der auch das Balthasar gehabt
hat,
klassische New Yorker Restaurantlegende.
Und da so 200 Meter weiter unten auf der linken Seite war so ein kleiner Bums-Italiener. Ganz klein, also wirklich schmaler Gang, links zweier Tisch, rechts zweier Tisch und der Kellner passte gerade dazwischen. Wir hatten ein Geschäftsessen dort mit demjenigen, der eventuell behilflich sein könnte bei der Liquor License. Und auf einmal wurden wir so 10, 12 Leute. Und ich guckte dann in das Restaurant rein, der Laden war bumsvoll, 10, 12. Und ich habe da keine Bewegung gesehen, dass da gleich ein Tisch für uns frei wird. Dann sagt er, keine Angst, lass mich mal machen. Dann geht er rein in den Laden. 2 Minuten später werden wir alle hinterher reingeholt. Wir werden durch den Laden durchgeführt. Wir gehen durch die Küche. Und jetzt kommt das erste Klischeebild. Es ist ein dicker, kleiner Italiener mit einer halb angerauchten Zigarre und hat den Berg voller 1-Dollar-Scheine oder kleiner Dollarscheine vor sich und sortiert Geldscheine. Hat nachher auch für uns die Hackbällchen gemacht. Hat ein weißes T-Shirt an, also nicht so ein Unterhemd, aber hat ein weißes T-Shirt an. Also ist ein bisschen in der Küche, aber irgendwie auch nicht. Und wie gesagt, diesen nicht angerauchten oder diesen angerauchten Stumpen, die Dollarscheine davor sich, dann werden wir in einen Raum reingeführt. Große Tafel, sehr tief hängende Lampe. Also so, dass wenn du dich ein bisschen zurückgelehnt hast, konntest du das Gegenüber nicht mehr sehen, sondern nur die untere Kinnpartie. Also wirklich wie in so einem schlechten Mafia-Film. Und dann gab es einen Hinterausgang. Und lustigerweise, das war jetzt, glaube ich, aber wirklich Zufall, da konnte man dann rausgehen zum Rauchen. Da stand ein Betonmischer.
Und kein Zufall.
Kein Zufall. Kein Zufall.
Ohne Scheiß. Wir können von Glück sagen, dass wir hier noch zusammen sitzen, Tim.
In diesen Gang rein, also durch diese Küche, diesen dicken kleinen Italiener, der da Dollarscheine gezählt hat, irgendwie Hinterraum, tief hängende Lampe irgendwie und Betonmischer und im Garten.
Da muss ich jetzt dazu sagen, also das ist kein Laden wie der von Serge, der das halt wirklich theatralisch aufgebaut hat, sondern das ist ein Mafioso-Laden, den es da noch, ich will den Namen nicht nennen, den es dort schon ewig gibt. Ja. Das ist ein total super geiler, interessanter Laden. Aber das ist klassische Oldschool New York Italian Mafia.
Die ist ja auch wirklich wie in diesen ganzen geilen Filmen auch die wirklich existiert. Ich bin irgendwann mal auf Einladung von dir in einen Club reingekommen im Meatpacking District. Auch sehr schöne Geschichte, muss ich gleich noch erzählen. Und stand dann draußen eine rauchen. Und auf der anderen Seite gibt es ein Designhotel. Oben da mit der Bar drauf, im Mittelblock.
Standard oder?
Nee, Standard ist weiter runter.
Ach, das, was in der Lobby so dunkel ist, was wir neulich mit...
Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall 3, 4 Stretch-Limos fahren vor, irgendwie eine Tür geht auf und dann kommen wirklich Typen wie aus dem Film gecastet. Anzüge leichtfarbig, leicht glänzend, die Mädels 2, 3 Kilo zu viel, ordentlich Gehänge, die Haare immer noch auftopiert, also wirklich wie so eine klassische italienische M-Familie aus klassischen Hollywood-Filmen. Und das war wirklich so, Alter, wen wollt ihr verarschen? Wem wollt ihr das Ding hier gerade vorbeiziehen?
Thomas, was hast du hier wieder organisiert?
Nee, das war ja nur auf der anderen Straßenseite. Ja, nee, aber einen schönen Abend, den du mir organisiert hattest, war in einem Club. Du musst, glaube ich, jemanden kennen oder eine sehr dicke Kreditkarte haben oder aber wahnsinnig viel Geduld haben oder sehr kurze Röcke tragen, um in New York an einem Wochenende wirklich in gute Läden reinzukommen, kann man so sagen.
Die wirklich guten ist auf der ganzen Welt ähnlich, sind halt aus dem Grunde auch gut, weil da nicht jeder reinkommt.
So. Und einen Laden hattest du mich, oder du hattest mich auf die Liste gepackt. Und ich bin, hat es mir auch noch einen Kontakt gegeben, dann bin ich halt da reingekommen und da war ich in der VIP-Ecke. Und in der VIP-Ecke, die war relativ groß, war, wie heißt er, von Black Eyed Peas?
Will.i.am.
Will.i.am war da. Dann waren die halbe Mannschaft der New York Giants, glaube ich, da. Das ist die Footballmannschaft, ne?
Ja.
So, die halbe Mannschaft der Dings. Irgendwas mit Diana Ross war noch da. Und es war wirklich so ein Who is Who von Leuten da. Und ich wurde den Leuten dann vorgestellt. So hier, na, so Will.i.am. Und dann dachte ich so, na gut, was soll ich denen jetzt erzählen? Also habe ich mich erstmal...
Hast du denn I am Tim gesagt?
Was? I am Tim?
Nein. Hast du ja immer gut gesagt.
Aber ich hab mich blamiert. Und zwar bei WM... Ich weiß es nicht mehr. Ich muss die ganze Zeit... Ich krieg's echt nicht mehr auf die Reihe. Es sind so viel unfassbare Dinge gewesen. Und dann stehe ich in dieser VIP-Ecke und dann gibt's halt die großen leuchtenden Belvedere-Wodka-Flaschen und hier und da alles auf lau. Und ich stehe, weil ich nicht wusste, was soll ich mit denen erzählen? Soll ich denen jetzt, also weil ich hatte jetzt keinen unmittelbaren Kontakt. Ich durfte da nur rein.
Ist aber auch eigentlich da unwichtig, weißt du, das ist dann noch in deinem Kopf, dem ist das auch egal, wenn du da dabei bist und du hast ja eine interessante Geschichte zu erzählen, du hättest dem erzählen können, was du gewollt hättest, der hat das geil gefunden und dann wärst du auch in Kontakt gekommen.
Es kam ja auch später noch, weil die Geschichte war ihm ganz lustig und dann warst du so einen halben Meter über der normalen Tanzfläche und irgendwann kommt ein relativ attraktives blondes Mädchen auf den Doorman zu und zeigt so auf mich. Und er guckt dann irgendwie so und holt mich ran und ob ich ein Foto mit ihr machen würde. Das war halt eine Deutsche, die mich erkannt hat, die anderen nicht erkannt hat. Und das heißt, in diesem ganzen Promi-Apparat, in dem ich saß, wurde ich rausgepickt,
who the hell is he?
Ein Foto zu machen. Und glaub mal, dass ich mir sehr viel Zeit genommen habe für meine Kollegen in der Ecke. Dass ich, nee, können wir noch mal machen. Und dass ich dann schon so ein bisschen
den Apple Martini
in Position gemacht. Und ein bisschen ist mir einer abgegangen, in dem Moment, weil ich mich wahnsinnig wichtig fand. Und dann kam ich ins Gespräch über die ganze Kulinarik und sonstiges und war sehr, sehr fein.
Nee, aber weißt du was, das fand ich auch immer an dir super. Du hast Tim halt mitgenommen abends und Tim war halt auch gar nicht von diesen Leuten beeindruckt, was du auch nicht sein solltest.
Nee.
Sondern der hat die Leute eigentlich immer so genommen und auch so mehr oder weniger bewertet, wie die halt waren. Ich weiß nicht, aber kannst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern. Wir waren mit Bin im... Gerne einen Namen nennen. Wir waren ein Freund von uns, waren wir auch essen und der Tisch wurde immer größer und dann waren plötzlich irgendwelche Supermodels da.
Boah, jetzt weiß ich noch den Abend. Dann bin ich frustriert nach Hause gegangen.
Da ist Tim frustriert nach Hause gegangen. Thema, weil ein Kumpel von mir, da war dann ganz plötzlich aber auch dann Adriana Lima da. War das noch irgendwie der Höhepunkt ihrer Karriere. Also wir haben mit Adriana und zwei, drei anderen brasilianischen Mädchen da an unserem Tisch und wir ziehen da noch immer weiter. Und ich meine, wie gesagt, nichts gegen Adriana. Das ist ein echt sehr, sehr liebes Mädchen, aber sagen wir etwas einfacher strukturiert und auch nicht so super interessant letztendlich. Und Tim hat das auch relativ schnell rausgekriegt und hat sich dann angefangen aufzuregen, warum wir mit diesen dämlichen Hühnern abhängen. Also, und hat das natürlich auch gesagt. Und ich habe gesagt, ja, du hast eigentlich recht, aber zwei, drei von unseren anderen Kumpel, wie das oft so ist, mit den schönen Mädchen, die können dann halt nicht widerstehen. Und wir sind dann auch mit den Brasilianerinnen weitergezogen. Und irgendwann hat sich Tim dann verabschiedet. Er hat gesagt, weißt du was, das ist mir zu langweilig.
Ist noch kurz zu Adriana, ich habe kein Foto heute für dich und ist gegangen.
Ach, ja, genau. Zack, nee, aber das war dann auch so eine der Sachen, was New York auch wirklich anstrengend macht. Das ist nicht wie in Deutschland, du triffst dich in einem Laden, bleibst da sitzen und nimmst vielleicht noch einen Absacker, sondern du machst Hobby. Weiter. Du ziehst weiter und weiter und weiter.
Und die Gruppe wird größer, kleiner, vermischt sich wieder, also es ist eigentlich, ja.
Und das war aber so, ich war die ersten anderthalb, zwei Stunden nur dabei und das war noch praktisch zum, ich habe dich, glaube ich, am nächsten Tag gesehen und konnte dir ansehen, dass die Party länger ging.
Wie ich schon gesagt habe, es fällt mir sehr schwer, nach Hause zu gehen abends.
Und da war das eben noch nicht so geil. Und ich fand jetzt auch eben dieses Model-Ding im ersten Moment kurze Aufregung. Und dann, aber kam halt auch nichts.
Das heißt,
kann man sich auch zurückziehen.
Nee, es heißt ja auch, wie gesagt, das ist ja oft der Fehlglaube, dass da diese Mädchen auch super lustig und interessant sind. Ich meine, von daher gesehen hast du das schon richtig eingeschätzt und dich dann irgendwann verabschiedet.
Wo ich noch nie eingeladen war bei Thomas, ist allerdings seine legendäre Karnevalsfeier, die du immer wieder.
Ich liebe das, wie du das jetzt gerade verwischt.
Heidi Klum macht das für die Yellow
Press. Mensch, du bringst die ganzen Verkleidungsfeste durcheinander.
Aber die echte Party,
The Party. Die Halloween-Party macht's auch Heidi Klum.
Ja, es ist keine Karnevalsparty, es ist eine Halloween-Party.
Ist doch Karneval.
Ja.
Halloween ist doch Karneval auf Deutsch. Eine Faschingsparty, eine Verkleidungsparty.
Eine Verkleidungsparty Ende
mit
Oktober.
Mit fetziger Musik.
Mit fetziger Musik,
und duften Leute.
Duften Leute.
Hört man von, dass er da ganz... Nee, aber die eigentliche Party ist seine. Also das hört wahrscheinlich Frau Klum nicht gerne.
Ich habe jahrelang, ich mache das die letzten zwei, drei Jahre, habe ich es nicht gemacht, ich habe jahrelang sowohl zu Ende der Fashion Week eine große Hausparty bei mir gemacht, was auch sehr, sehr viele Leute halt gekommen sind, weil es halt eine wirkliche Hausparty war. Also wie gesagt, keine Presse, keine Fotografen und eine sehr, sehr interessante Mischung von Leuten. Bei uns in der Bowery im Haus, weil wir hatten auch eine riesen Dachterrasse. Und dann habe ich auch jahrelang noch eine Halloween-Party gemacht. Das war auch
eigentlich nur ganz kurz. Hast du auch eine Party gemacht, als ich sozusagen Co-Rental war?
Nee.
Schade.
Warum wolltest du?
Ja, nee, weil sonst kann ich behaupten, dass Madonna bei mir zu Hause war.
Das kannst du, weißt du was, vielleicht, ich schau mal nochmal nach.
Schau nochmal nach. Dann kann ich aber sagen, die Madonna war da, aber ich hatte keine Zeit.
Hat bei dir getanzt.
Aber ich hatte keine Zeit. Ich war ja nicht da. Ich hatte einfach keine Zeit.
Das ist aber auch lustig. Selbst wenn du da gewesen wärst, waren super viele Leute, weil Madonna kam da, aber die kam, das Einzige, was halt auffällig war, die bringt immer zwei, drei Tänzer mit. Was super clever ist, das ist total geil, weil die bringt nämlich immer zumindest zwei Tänzer mit und sie ist dann auch gleich auf der Tanzfläche, will tanzen, also bei mir war das Wohnzimmer und diese Tänzer machen halt wahnsinnig Stimmung.
Die Story stimmt jetzt. Zeit.
Die stimmt schon, ja. Und
ein smarter Move.
Krass.
Ja.
Nee, wirklich.
Ja, nee, du, super. Und wie gesagt, die Stimmung ist total super, die Tänzer da auch. Nur Madonna an dem Abend, weil wie gesagt, das war jetzt eine Party bei mir zu Hause, eine Privatparty. Madonna kam halt ohne Heels, nicht aufgedonnert, sondern ganz cool mit auch so einer Hornbrille noch. Und die meisten Leute haben halt nicht gerafft, dass es Madonna da noch war.
Sie hat sich halt keine Mühe gegeben, weil sie wusste, dass sie nicht da war.
Ja, genau. Und Tim war eben eh nicht da und war sehr enttäuscht, Madonna ursprünglich.
Seit Jahren warte ich auf auf eine Einladung und dann ist der Idiot noch nicht mal da.
Ja, da
könnte ich mich so in Geschichten reinsteigen.
Genau, dann gehe ich halt in dieses Heimatrestaurant, das sie bald aufmachen. Also, aber von daher gesehen, nee. Und dann haben auch viele Leute, die da waren, gar nicht gemerkt, dass sie jetzt da waren. Aber das ist auch das Schöne an so Partys, weil die Leute halt wirklich privat kommen und dann viel Spaß haben.
Und das kennt Sebastian auch, dass wenn er auf Partys geht, dass viele Leute nicht mitkriegen, dass er da ist.
Ja, oder also, gehen. Weiß, wie, die war nicht heute? Nee, die war gestern, die Party.
Die hätten wir auch zu unserer Dinnerparty einladen können, einmal im Monat. Alle. Aber du wolltest ja dann irgendwie groß hinaus und irgendwelche Diner übernehmen.
Ich weiß nicht, was da los war. Aber da
wie gedacht, wenn es nur pausiert ist, dann würde ich das eventuell nochmal anschieben.
Ich pausiere, wirklich. Aber also jetzt ohne Scheiß. Ich habe ja meine Delaware Inc. hängt immer noch bei mir. Das ist meine Geschäftsurkunde.
In der Bullerei hing sie, ne?
Hängt also jetzt nicht mehr gerade, weil sie gerade umgebaut wird. Aber meine amerikanische US-Gesellschaft, stimmt, die pausiert gerade.
Und das sieht auch schon wieder geil aus, dieses sieht aus wie so eine deutsche alte Uralt-Aktie, nur in geil, weil gut, aus Amerika. Amerikanische,
wollte ich gerade sagen.
Genau, ja. Schönes Ding. Wenn du jetzt dieses Restaurant Heimat gemacht hättest oder in 5 Jahren dann doch die Heimat machst, wie hätte es damals kulinarisch auf der Karte ausgesehen und wie müsste es heute in New York kulinarisch auf der Karte aussehen?
Ja, lass ihn doch mal antworten.
Ja, wie du es gemacht hättest.
Genauso wie heute. Exakt wie heute. Also für mich war schon so die Mischung der Speisekarte dicht an dem Restaurant, dem halbjapanischen in der Kenmare Street, dem
Maison Ono.
Das waren zauberhafte kleine Zwischengänge bis Vorspeisen, wo du dann eher 4, 5, 6 verschiedene Dinge gegessen hast, um unterschiedliche kulinarische Eindrücke zu sammeln. Da bist du nicht hingegangen, um satt zu werden. Also gestopft satt mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert, sondern du bist eigentlich hingegangen, um den Raum zu genießen, um die Gesellschaft am Tisch zu genießen und dabei eben sehr geil, sehr zeitgenössisch zu essen. Und das mit veganen Ansätzen, allerdings natürlich durch den leicht japanischen Hintergrund, eben auch durch sehr, sehr leichte Fischgerichte und die alle so einen ganz, ganz minimalen kreativen Twist hatten. Dazu muss man sagen, alles, was wir in Deutschland gerade als aktuell finden, ist in New York oldschool. Deshalb würde es mich wirklich gerade interessieren, was jetzt da in ist. Aber die Ceviche-Welle ist bei euch ja schon vor 10 Jahren durch gewesen. Irgendwie Peruaner, Mexikaner kommt jetzt eigentlich erst in Deutschland an. Und zwar die authentische. Die japanische Welle, die Isekaya-Welle kommt jetzt eigentlich erst nach Deutschland in der breiten Masse. Und aber ich würde es trotzdem nach wie vor so machen, weil ich sage ja immer wieder, wenn ich einen Kartoffelsalat mache, ist es einfach der beste der Welt. Und ich glaube, das reicht manchmal.
Und ich, wenn du mich auch gefragt hast, also ich finde es ganz wichtig, egal welche Gerichte du machst, dass die Art des Essens sich nicht anfühlt, weil wir gehen ja zum 8 Uhr hin und sitzen mit 5 Leuten zusammen am Tisch. Das ist mir halt immer wichtig gewesen. Oder wie gesagt, kulinarisch bin ich auch jemand, der sehr, sehr gerne in Restaurants geht und auch wirklich alle möglichen Restaurants. Aber ich liebe die Dinger, die halt wirklich nicht nur kulinarisch stimmen, sondern die eigentlich so ein Gesamtkunstwerk sind. Weil ich finde wirklich ein tolles Restaurant, das ist eine kuratierte Sache, wo wirklich alles stimmt, wo das Storytelling da ist, wo die Leute da sind und wo sich idealerweise über das Essen hinaus Sachen ergeben, Leute sich treffen und ich glaube, da ist es super wichtig und das war doch das Konzept, dass wir halt was machen, wo Leute zu jeder Zeit kommen können, wo Leute zusammensitzen können, wo ein Tisch auch mal wachsen kann und wieder zurückgehen kann und wo das nicht so klassisch ist, erste Sitzung, zweite Sitzung, dritte Sitzung, tschüss, danke. Mhm. Und ich glaube, das war mit diesen kleinen Gerichten, die du davor hattest, genau das Richtige, die müssen halt super sein und dann ist der New Yorker generell für alles offen, für jede kulinarische Spezialität und ich glaube, letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine Atmosphäre schaffst, wo die Leute sich gerne aufhalten. Was die meisten Restaurateure, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier in Deutschland bin, oft nicht hinkriegen. Und auch kleine Sachen, die mich total nerven, weil für mich zum Beispiel im Restaurant das Allerwichtigste ist Akustik und Licht. Und
was?
Akustik und Licht, wenn du ins Restaurant, außer Essen, wenn du reinkommst.
Ist in New York katastrophal.
Aber Beleuchtung ist hier in den Hälften von den Restaurants, wo ich hier bin, ist die Beleuchtung eine absolute Katastrophe.
Also da muss ich aber
Toplicht, kaltes Toplicht von wo alle Leute irgendwie kacke aussehen und wo du dich ganz unwohl fühlst.
Ja,
also ich schließe deine Läden mal jetzt aus.
Aber das hat, ich glaube, mein spindendes Seelicht hat was mit den Restaurantbesuchen in New York zu tun. Irgendwie war Augenlicht, weil diese Semi-Schummrigkeit, dieses alles so ein bisschen semi-shabby. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen dieses überall ist dieses veraltete Kerzenlicht in der Glühbirne drin, diese Drähte, das macht mich auf die Dauer, macht mich das matschig. Du hast recht, dass die Menschen dadurch immer hübscher aussehen.
Die Menschen sind sich hübscher und du fühlst dich dadurch wohler. Ich fühle, wenn ich irgendwie so wie so im Polizeiverhör so voll beleuchtet bin und mein Gegenüber hat nochmal so ein Toplicht von oben und so was reflektiert von einem weißen Licht von unten. Es ist keine schöne Atmosphäre, in der du lange bleiben willst und es ist auch keine ich weiß nicht, es ist weder sexy, noch hast du da irgendwie Bock, länger zu bleiben. Ich habe das ganz oft und wie gesagt, Akustik ist das zweite Ding.
Ja, aber Akustik ist in New York grauenhaft, das liegt aber am New Yorker Amerikaner per se.
Weil die so laut
plärren immer. Weil die schreien.
Ja, das ist eine
ganz das ist wirklich...
Ja, aber das hilft natürlich nicht, wenn du ein Restaurant hast, wo das alles noch halt. Ja. Das ist eine gedämmte Akustik, ist, wo du nicht alle Gespräche vom Nachbarstisch hören musst.
Aber grundsätzlich ist Akustik ein Riesenproblem, aber in Amerika, die schreien. Ja, also richtig, also wenn du das ich spreche ja nicht gutes Englisch. Ich verstehe schon, ich kann kommunizieren, aber wenn es jetzt um Feinheiten oder auch leichte Slangs oder Dialekte da reinkommen, dann muss ich mich ganz schön konzentrieren. Originalfilme gucke ich nach wie vor nicht gerne im Englischen. Und wenn du dann halt so ein bisschen schon an dich anstrengen musst, die Worte klar rauszufiltern von dem, was das gegenüber dir sagt.
Aber weißt du was, Tim?
Und dann die kombinierte Lautstärke, das ist schon echt.
Aber weißt du was, Tim? Das ist interessant, dass du das habe ich total vergessen, weil mir ging das so, als ich da hingezogen bin. Bei mir fällt das nicht mehr auf, weil ich bin 27 Jahre jetzt da, aber ich bin da hingezogen als Praktikant und konnte auch nicht so gut Englisch. Ja. Und für mich war abends Essen gehen war mit das Schwierigste, weil das war sau anstrengend mit den ganzen Nebengeräuschen, mit den Gesprächen am Tisch, du wolltest es verfolgen, das war so erschöpfend.
Ja, total.
Und das hat echt eine Zeit lang gedauert. Das war mit Schwierigste, da wirklich reinzukommen und da dabei zu bleiben. Ja. Das ist wirklich, wenn du die Sprache nicht perfekt redest oder da noch nicht dran gewöhnt bist, ist da super.
Ich habe das ein bisschen schwierig. So empfunden, als ich denn in New York war und war so eine leichte Erinnerung an die Londoner Zeit. Ich verstehe schon, warum Menschen, also Expats, die im Ausland leben, sich Menschen aus ihrer Nation suchen, um mal brain beruhigt zu sein. Also so heißt der Italiener sucht den Italiener, der Spanier den Spanier, wenn sie der Sprache nicht so richtig mächtig sind, weil es beruhigt, es macht manchmal einfach einen Ticken. Also ich weiß noch, wie ich oft abends müde ins Bett bin und wirklich der Kopf gebrummt hat, wo ich dachte, Alter, ich hab nichts gemacht. Ich habe heute nur gesessen, gegessen und gesprochen. Also ich habe versucht, Informationen rauszuziehen.
Ja, aber das ist ja das, was du dort unterschätzt. Dein Gehirn verarbeitet ja dauernd Eindrücke.
Unfassbar.
Du wirst ja dort bombardiert mit allem, visuell. Ja. Audio-Sachen. Es ist halt dort nonstop Assault of the Senses. Und das macht dich schon fertig. Das macht die Stadt aber auch so spannend, weil du halt dauernd Input kriegst. Ne? Du kriegst halt, du hast halt nicht die Wahl so, ich gehe mich jetzt irgendwo inspirieren, sondern du wirst halt dauernd konstant inspiriert. Das ist aber auch was, wo du sagst, süchtig wirst. Ja. Weil ich bin zu lange da und mir wird's überall irgendwo anders langweilig. Mir ist es zu langsam, zu ruhig. Und vor allem, was ich inzwischen gar nicht mehr mag, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in der völligen Kontrolle meines Schicksals bin. Wenn ich ganz genau weiß, ich gehe irgendwo hin, das sehe ich, das, weißt du, dort passiert's halt, ich gehe zum Deli mir Milch holen und ich kann mich verlieben, ich kann ein tolles Kunstwerk sehen, eine Eröffnung sehen, ich kann eventuell in eine bedrohliche Situation, du weißt nie, was passiert und das ist dort dauernd der Fall. Und ich finde das für mich gerade als kreative Person total wichtig, weil ich halt mich mit Sachen auseinandersetzen, wo ich normal freiwillig mich gar nicht drum kümmern würde, weil es mich nicht interessiert. Und da hast du halt, oh wow, jetzt muss ich mich mit der Person auseinandersetzen. Jetzt schaue ich mir mal wirklich eine Sache an, die ich eigentlich normal nicht interessant gefunden hätte. Und das macht die Stadt mit dir. Und ich bin dadurch eigentlich extrem viel gewachsen. Nicht, weil ich mir Sachen ausgesucht habe, die ich dachte, interessieren mich, sondern weil ich offen war gegenüber Dingen, die einfach mir tagtäglich widerfahren sind.
Aber ich hab zum Beispiel das Problem, nachdem ich aus New York zurückgekommen bin, also ich war ja hauptsächlich in Hamburg immer noch zu der Zeit, und ich entschieden habe, die Gastronomie nicht zu machen, oder nicht jetzt zu machen, hatte ich aber diese Energie und die Kreativität und diese vielen Möglichkeiten dessen, was da so auch von der Speisekarte und von den Ideen, alles, was ich da so mitbekommen habe. Ich wollte mich austoben, ich wollte dieses Stück New York mit nach Hamburg bringen.
Das wurde dann der Off-Club?
Das wurde dann der Off-Club. Und als New Yorker in Hamburg würde ich, glaube ich, nicht mehr klarkommen.
Ja,
du bist so von, ey, geil, und da habe ich einen Laden, der ist übrigens 100 Quadratmeter größer, und da habe ich einen Laden, und da ist ein Topmann, und da ist dieses, und dann lass doch mal das, und den stelle ich dir nochmal vor, kannst du dabei Hilfe gebrauchen, irgendwie, und es geht so klack, 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 klack. Ich habe mich zwischendurch dann noch an der Gastronomie beteiligt.
Das ist eine andere Geschichte.
Die gibt's auch nicht mehr, ne?
Ja, nee, die gibt's auch nicht mehr.
In New York.
Ja, aber weißt du was?
Aber das ist interessant. Und dann komme ich zurück nach Hamburg und dann sagt jemand so, das erste, und ich finde eine traumhafte Location im Bahrenfeld, im alten Elektrizitätswerk, im Keller, Souterrain, geil abzutrennen, unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Geschichten irgendwie, tolle Küche irgendwie. Also ich sag mal, mit dem Taxi 8 € von der Hamburger Reeperbahn entfernt. Jetzt also auch definitiv keine Weltreise.
Es ist ein eigentlicher Ort, eigentliches Ottensen.
Und alle so, oh, das ist aber ganz schön weit weg. Und ich so, Alter, das ist Nullinger weit weg. Das ist nur einmal rechts abbiegen statt links abbiegen. Und dieses Einschränkung oder negativ oder nicht, warum Dinge nicht funktionieren könnten, zu finden, finde ich, bremst einen so unfassbar auf.
Das ist ein anderes Thema, aber das ist in unserer Kultur tief verankert. Auch sprachlich bedingt. Das fällt mir extrem auf, wenn ich jetzt hier bin.
Warum sprachlich?
Weil Deutschland ist eine sehr, sehr komplizierte Sprache, die vom Satzaufbau auch sehr geplant werden muss. Ne? Weil du musst genau wissen, was du sagst, weil du musst vorher schon wissen, wie der Satz endet. Außerdem sind Wörter, die du benutzt, eine Widerspiegelung von deiner Einstellung. Und es gibt in Deutschland zum Beispiel Wörter, die gibt es in anderen Sprachen nicht. Mhm. Und die das auch widerspiegeln. Und Deutschland ist eine Sprache und eine Kultur, die fast überintellektualisiert ist, die alles hinterfragt, die immer 3-4 Schritte vorausdenkt, was total super ist, wenn du Autos baust, wenn du ein Gesundheitssystem aufbaust, aber die halt im Weg stehen für kreative Dinge, für große Wagnisse und leider auch auf dem Weg stehen, das Leben zu genießen. Das Weil stimmt. Die Deutschen können sich ganz, ganz schwierig im Moment aufhalten. Das ist immer hätte, wäre, wenn. Oder wenn du das machst, passiert das und das und das. Mhm. Und das ist auch vorausschauend. Die können sich dann nicht dieser Einfachheit der Genialität der Idee widmen, sondern das Gehirn geht gleich an, ja, was passiert dann, was könnte da passieren? Und ich glaube, ein Deutscher in der Kultur ist es auch drin, dass du auch öfter mal Probleme suchst, weil du das so gewohnt bist. Und es gibt ein Wort, das mehr bei Widerspiegel als alles andere ist.
Fahrvergnügen.
Nein, deutsche Wort, einwandfrei. Das gibt's in keiner Sprache. Wenn was gut ist, kann man hier sagen, einwandfrei. Da gibt es nichts einzuwenden. Mhm. In Amerika ist es beautiful, amazing.
No doubt.
Und no doubt, aber das sagst du nicht, wenn was richtig cool ist.
Ah, okay.
Also diese Einstellung von...
Ah, du meinst du das?
Weißt du? Ja. Nicht no doubt. Ja. Also du sagst einfach, wenn was gut ist, ist es einwandfrei. Also du gehst aus von der Tatsache, dass es ja eigentlich etwas einzuwenden gäbe, aber das ist so gut, da gibt's nicht einzuwenden. Aber die Grundeinstellung ist... Da muss es einen Einwand geben.
Wie wird in Amerika, also in deiner Welt drüben kritisiert? Weil das fällt mir auf, dass Kritik relativ schwierig angenommen wird und wahrgenommen wird, weil Kritik per se was Negatives ist. Und einer der häufig gesagtesten Sätze von meiner Person, wenn ich Projekte bespreche oder Ideen entwickle, ist keine Negativkritik. Aber können wir nicht das und das, aber ich schiebe immer vor, das ist keine Negativkritik, das ist nur...
Das machst du hier?
Ja, ganz viel, ganz, ganz, ganz viel, weil ich möchte niemanden verletzen, ich möchte niemanden doof dastehen, aber ich muss trotzdem in der Lage sein, Dinge weiterzuentwickeln. Und mir fehlt immer ein bisschen da die positive Verstärkung. Also sag ich halt jedes Mal, es ist keine Negativkritik, aber können wir vielleicht nicht die Tellersprache ein wenig in der Richtung hin... Ist toll, was ihr macht, ist richtig gut, aber könnten wir nicht vielleicht ein bisschen mehr... Verbindung zwischen den einzelnen Produkten herstellen. Und ich möchte, also wenn es nicht geht, geht's nicht, aber es ist keine, also ich möchte, man ruht dazu.
So, anstatt einfach zu sagen, in dem Moment bist du ja auch dann fast eine Selbstwertstütze für dein Gegenüber. Du möchtest ihn halt einfach nicht.
Weil ich Kritik als nichts Negatives empfinde.
Ja, genau.
Nee, also, das ist aber auch ganz entscheidend, wenn du ein Team managen musst, ob das jetzt im Restaurant ist oder bei mir im Creative Department. Und ich muss das am Anfang auch lernen, weil ich glaube, als Deutscher war ich auch eher gewohnt, direkte Kritik anzubringen oder wirklich meine Meinung gleich zu sagen. Und ich weiß noch, die ersten paar Mal, als ich in Meetings gesessen habe, war ich da viel zu forsch und viel zu direkt, was der amerikanischen Kultur nicht entsprochen hat, weil ich halt gleich meine Meinung gesagt habe.
Ja. Das ist gleich beschimpft. Like,
what the hell are you? What are you thinking? Is it too much to ask?
You're fired.
Und du musstest das, ich glaube, das ist schon so, dass du das in Amerika auch sehr, sehr nur einpacken solltest. Aber generell, was halt dort wirklich der Fall ist, es ist halt diese Positivität, die auch durchaus naiv ist und auch oft als Oberflächlichkeit interpretiert wird. Aber es hilft dir in gewissen Sachen, ist es halt echt angenehmer. Und Leute wagen viel. Und ich habe es auch ganz oft erlebt, wo ich auch Sachen gesehen habe, wo ich gedacht habe, das geht doch nie im Leben. Und dann irgendwie 2-3 Jahre später ist diese Person das, was sie angegeben hat, was ich als Deutscher nie geglaubt hätte. Ich bin da so oft auch reingefallen am Anfang, weißt du, ich habe ja ganz gut Tennis gespielt. Und da kommst du nach Amerika.
Und das ist mir jetzt neu, aber wenn du es sagst.
Ja, ich habe relativ hoch Tennis gespielt, aber ich hätte nie gesagt, I'm a great tennis player, weil Boris Becker ist ein great tennis player. So, und dann kommst du nach Amerika und du triffst dann auch Leute, die sagen, oh yeah, Tennis, I'm a great player, yeah, let's play, let's hit some balls. Dann machst du da in New York, das ist auch umständlich, weil du musst da irgendwo hinfahren, das kostet sau viel Geld, dann stehst du auf dem Tennis, also denen, die treffen kein Ei. Und dann denkst du dir, das kann doch wohl nicht wahr sein.
So
Snowboarder, I'm an amazing snowboarder. Ja, let's go snowboarding. Bist du dahinter, kommt diesen Bunny Hill nicht runter. Und ich war da am Anfang immer sauer, bis mir dann mal klar wurde, nee, die sind halt wirklich der Überzeugung, solange ich diesen Ball halbwegs treffe oder einmal drauf war, kann ich das.
Ey, das ist das Prinzip von Kitchen Impossible.
Und weißt du was? Und das ist auch in der Kultur drin. Ja. It's a culture of encouragement. Das sagen ja auch irgendwie diese Eltern. Hast du ja irgendwelche Eltern, die haben hinten drauf auf ihren Autos, my kid is a great A student.
Was ist Encouragement?
Encouragement ist Ermutigung. Mhm. Es ist eine Kultur der Ermutigung anstatt einer Kultur der Kritik.
Genau.
Ne? Weil wie gesagt, du hast da hinten irgendwie, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, früher gab es das, my kid's a grade A student. Mein Kind ist ein Einserstudent. Mhm. Wird sich in Deutschland niemand drauf machen. Finde ich auch gut. Aber in Deutschland hast du nie richtig gut Tennis gespielt, es sei denn, du warst perfekt.
Ja, ja, ja.
Und dort ist es halt so. Und jetzt komme ich drauf zurück. Dadurch entwickelt sich Folgendes. Ich habe Fotografie studiert, ne, und auch Film. Aber ich hätte mich trotzdem nie, ich habe immer Angst gehabt, ich nenne mich ein Fotograf, weil ich ja nicht genau alle Sachen genau weiß. In Amerika, sobald du das Ding abdrücken kannst, bist du ein Fotograf. Oh, I'm a photographer, I'm a great, I'm gonna be a director. Are you gonna be a director?
Du wirst im Prinzip wie gemacht für dich,
Tim. Du wirst ein Regisseur.
Ich habe mich da wohlgefühlt.
Also du bist ja der beste Koch der
genau.
Welt.
Genau. Und letztendlich funktioniert es aber auch. Du siehst, die Leute denken, sie könnten was machen und sie wagen diesen Schritt und dann lernen sie, während sie das wagen.
Ja.
Und diese Schritte zu gehen, ist eigentlich das Entscheidende im Leben. Mhm. Und ich habe ganz oft festgestellt, dass ich gewisse Schritte nicht gegangen bin, weil ich mich kulturell irgendwie im tiefsten Inneren habe ich mich selbst zurückgehalten oder habe Angst gehabt. Und diese Angst ist was, was denke ich auch schon bei uns allen irgendwo drinsteckt, weil wir das eingetrichtert kriegen. Und dort ist es oft so, dass Leute Sachen probieren und die funktionieren oft. Die schlagen auch oft fehl, aber sie funktionieren
oft. Das Prinzip, dass in Deutschland, ich sage das immer wieder, meine größte Befürchtung ist, dass ich auf dem Stern letzte Seite lande, was macht eigentlich? Mhm. Und man sozusagen die Summe meiner Fehlentscheidung dort lesen kann und sowas wie Häme empfunden wird. Weil ich finde ja, ich habe das neulich im Interview gesagt, über das New York-Projekt, wurde mir das als Scheitern angedichtet. Also sind gescheitert mit ihrem Restaurant in New York und sagten, ich finde überhaupt nicht, dass ich gescheitert bin. A, habe ich meinen Arsch bewegt, B, habe ich Geld investiert, ich bin kreativ gewesen, ich bin da gewesen und ich habe sogar festgestellt, dass der Zeitpunkt vielleicht nicht der richtige ist. Also
du bist als Person gewachsen.
Ja, meine ich.
Du bist als Person gewachsen und alle diese Sachen, die du ja hast, die sind ja letztendlich in deine neuen Sachen eingeflossen. Ich war ja auch in deinem Kitchen-Club und die anderen Restaurants. Und weißt du, gibt's auch einen geilen Satz, ich glaube, Picasso hat den mal gesagt, hat irgendwie ein Bild gemalt und hat irgendwie da, weißt du, 5 Minuten an dem Bild gemalt und dann seinem Gegenüber zeigt und sagt, oh, I want to buy it, how much is that, wie viel kosten das? Hat der gesagt, 50.000. Dann hat er gesagt, wie kann das sein? Ich habe es doch gerade gesehen, du hast doch nur 15 Minuten gebraucht für das Ding. Hat gesagt, no, you're mistaken. It took me 15 minutes and 45 years.
Ja.
Mhm. Ne? Weil alles, was du machst, sind
Ergebnisse der Erfahrung.
Und wie gesagt, deine Zeit in New York mag für den äußerst Außenstehenden sagen, das hat jetzt nicht so geklappt, aber du entwickelst dich dadurch ja weiter. Und ich glaube, das ist was Entscheidendes, was du auch drüben lernst oder was ich für mich gelernt habe, wo ich mich immer noch dazu pushen muss, einfach Sachen zu machen und diese Angst des Scheiterns auszuschalten und Scheitern nicht als Scheitern anzusehen im klassischen Sinn.
Du bist jetzt gerade hier in Deutschland. Warum?
Du, ich war so lange, war ich noch nie in Deutschland,
die Frage.
Seitdem ich weggezogen bin, seit 27. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich hier eine Fernsehshow gemacht habe, Schlag den Star.
Mhm.
Und ich bin ja wirklich in
Das war das erste gemischte Doppel, ne?
Das war das erste gemischte Doppel, genau.
Also Mann gegen Frau.
Ja, Mann gegen Frau. Ja, und zum Glück habe ich gewonnen. Ja, ja, es war knapp, aber ich hab geschwitzt, aber es ging. danach sollte ich eigentlich zurück, aber es war ja wirklich, ich kam nach Deutschland und habe gedacht, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also in New York, diese Situation rund um Corona war eine völlig andere und ist nach wie vor eine völlig andere. Und deshalb bin ich letztendlich, da hat ja nach wie vor alles zu.
Ja.
Ich bin dann auch nicht nach New York zurück, weil es hat keinen Sinn gemacht. Weil hier sind die Sachen gelockert worden, hier hat alles wieder langsam aufgemacht. In New York ist nach wie vor alles dicht. Ich habe die ganze Zeit dann halt gewartet, dass ich ein Go-Ahead kriege für eine große Produktion, die ich in L.A. machen soll, für einen japanischen Parfümkunden. Und die ganze Zeit war das eben immer verschoben worden, weil New York und Kalifornien nicht aufgemacht hat.
Wir haben jetzt eben so ein bisschen atmosphärisch und vielleicht auch attitüdentechnisch ein bisschen auf Deutschland negativ rumgehabt.
Das verstehen auch viele Deutsche oft falsch.
Deshalb hole ich das einmal nochmal eben nicht negativ ist, sondern dass es eben einfach nur, wir haben Charakterzüge, wir haben unsere Eigenarten und das ist eine der Eigenarten der deutschen Seele, der deutschen Mentalität, die sehr viel Positives, in der Konsequenz dann aber auch zum Besten bringt, weil es würde mich mal interessieren, unsere Freunde, Kollegen, Menschen, die wir vielleicht gemeinsam kennen oder Menschen, die du kennst, durch diese Corona-Krise. Wie sieht die wirtschaftliche Situation in New York aus und an welcher Stelle gibt es sowas wie ein staatliches Care-Paket, um mal wirklich auch mal da den Blick wieder drauf
auf
zu legen.
Auf alle Berufsgruppen oder jetzt auf
die Gastronomie? Kulinarik einfach mal, was für ein Mörderakt und was für Mörderleistungen hier teilweise in Deutschland eben aufgewandt werden, damit wir weiter in diesem Sicherheitsbereich uns bewegen können, auch wenn es mit Abstrichen zu tun hat.
Ja. Also nochmal, und da ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du was sagst, weil diese ganze, diese Analyse der verschiedenen Kulturen und jetzt, wie gesagt, was auch als Kritik rüberkommen kann, was ja gar keine Kritik gemeint ist, das ist natürlich jetzt in vielen Sachen ein ganz großes Positives. Und das, diese Corona-Krise zeigt das mehr denn je. Weil du halt in Deutschland durch dieses Vorausdenken schon seit Jahren ein ganz, ganz anderes System hast, das halt auf so eine Situation sehr, sehr gut vorbereitet ist. Ne? Prinzip der Kurzarbeit, Zusammenarbeit von Gewerkschaften mit Arbeitgebern und Gesundheitssystem, soziales Netz. Das sind eben alles Sachen, die über Jahre hinweg etabliert wurden und die dann solchen Sachen greifen. In Amerika und als ich aus New York kam, konnte ich es fast nicht glauben, weil ich bin nach Berlin gekommen und habe gesagt, was ist denn hier los? Weil es hat sich eigentlich gar nicht so angefühlt, als hätte es eine große Krise gegeben.
Wie war
der Unterschied ist Tag und Nacht. Ich bin in New York raus, das war halt wirklich auch der Höhepunkt. Und New York war zum einen total dicht, das heißt, alle Leute waren wirklich zu Hause in Self-Isolation, es war nichts auf, die Straßen verlassen, Polizeipatrouille, ganz viele Krankenwagen und vor allem, was dort halt auch war, jetzt davon abgesehen, dass wirklich alle Leute sich ganz extrem dran halten mussten, dass dort nichts ging, die Grundstimmung war unheimlich schwer und total depressiv. Das hat dich richtig erdrückt und das ist ein einfacher Grund, das wurde mir auch nochmal sehr bewusst, weil dort haben die Leute zum einen extreme existenzielle, also wirklich existenzielle Ängste und zum anderen auch ganz, ganz große Sorgen, dass du diese Krankheit nicht richtig überstehst. Und ich glaube, das ist in Deutschland nie ganz so gewesen.
Und keine Krankenversicherung zum größten
Teil. Weil, nochmal, das System dort ist halt wirklich so. Und das betrifft ganz, ganz viele meiner Freunde, gerade auch die, die in Hospitality arbeiten oder die auch dort gesagt haben, in Amerika hast du keine Kündigungsfrist. Das heißt, du bezahlst deinen Angestellten noch 2 Wochen ne, den Lohn. Danach sind die entlassen. Du bist da in einer 2 Wochen entlassen. In 90 oder mehr als 90% der Fälle hängt deine Krankenversicherung am Arbeitsplatz ab. Das heißt, du bist dann innerhalb von 2 Wochen nicht mal mehr ohne Lohn, sondern hast auch keine Krankenversicherung in der Mitte von der Pandemie. Und da lebst du in einer Stadt wie New York, hohe Mieten und du hast dann wirklich wahre Angst, wie schaffst du das weiter? Und es gibt ja auch keine Hilfspakete, wie wir das in Deutschland haben. Es gibt keine Kurzzeitarbeit, was ein geniales System ist. Es gibt keine Hilfsprogramme vom Staat. Und dann dazu kommt, dass es ein Gesundheitssystem gibt, das eben auf Profit ausgerichtet ist. Das heißt, diese ganzen Krankenhäuser dort, davon mal abgesehen, dass die oft mittelalterlich sind, die sind halt darauf ausgelegt, dass sie immer volle Kapazität haben. Ist natürlich eine Katastrophe, wenn eine Pandemie da ist. Das heißt, du hattest dort wirklich das Gefühl, scheiße, die Dinger sind ausgelastet. Und selbst einer wie ich hatte überhaupt keinen Bock, da krank zu werden, weil ich hätte auch keine Lust gehabt, in eins von diesen Hospitals zu gehen, weil du eben nicht weißt, was passiert. Und es ist ja nicht nur kriegst du Corona, wenn ich die Treppe runtergefallen wäre oder was weiß ich, ausgerutscht wäre oder sonst was. Ich muss auf die Intensivstation. Es gab zu einer gewissen Zeit keine Intensivbetten mehr. Also das war eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, von daher gesehen, ist eben die Stimmung hier anders gewesen. Weil ich glaube, du hast schon das Gefühl haben dürfen hier, weil das Gesundheitssystem so super ist, dass selbst wenn du krank wirst, dass du eigentlich gut versorgt bist. Und die ganzen Leute sind gut vorversorgt, weil eben Leute schon seit Jahren zum Arzt gehen. Viel, viel weniger Leute es gibt, die diese pre-existing conditions haben. Weil in Amerika dadurch, dass viele Leute nicht versichert sind, dass so teuer ist. Die gehen halt auch nicht zum Arzt. Die gehen halt dann wirklich nur zum Arzt oder ins Krankenhaus, wenn es wirklich fast schon zu spät ist. Also diese Stimmung in New York ist eine völlig andere gewesen als hier. Und die ganzen Leute, die wir auch kennen in dem Restaurant-Business, die haben natürlich jetzt auch wirklich die großen Sorgen, beziehungsweise ich habe schon mit vielen telefoniert, die mir sagen, unser Restaurant wird es so nicht mehr geben. Mhm. Unseren Varieté-Theater wird es nicht mehr geben, weil es einfach unmöglich ist. A, wir können es nicht über Wasser halten, weil wir kriegen keine Hilfspakete, die wir brauchen. Und wir haben diese hohen Mieten. Und wie gesagt, wir haben natürlich diese Overheads nach wie vor, auch wenn wir das runterfahren. Und zum Zweiten ist halt die nächste Frage, wenn halt wirklich diese Restaurants nochmal aufmachen. Im Moment sieht's aus, Ende Sommer, debattieren sie noch immer. Wie sind die Auflagen? Und wie ist das vor allem Consumer Confidence?
Nach wie vor ist das öffentliche Leben nicht...
Sie machen jetzt langsam in New York auf, aber im Moment ist noch alles dicht. Restaurants Wahnsinn. Haben immer noch nicht auf. Wahnsinn. So, und dann weißt du ja, wie selbst ist. Du hast ja mitgekriegt, haben da mal in irgendwie 20.000, 30.000 Dollar oder 50.000 Dollar Miete für so einen Laden und den musst du da mal aufrechterhalten.
Kommen die denn schnell aus den Verträgen raus? Haben die das so, diese?
Einige haben sich dann wirklich mit den Landlords auch einigen können auf eine reduzierte Rent oder dann, ne, das kommt dann wirklich auch sehr, sehr individuell raus. Aber du kommst da auch nicht einfach aus den Verträgen raus. Und, Nochmal, meine große Angst ist es, eine Stadt wie New York, die ich ja nach wie vor liebe, obwohl die bei weitem nicht mehr so ist, wie die war, als ich hingezogen bin. Also die Stadt hat sich über die Jahre hinweg in meinen Augen immer schon, die ist nicht mehr ganz so geil und cool, wie sie mal war. Das hat aber andere Gründe. Aber ich habe eine ganz große Angst, dass ich gerade diese Landschaft der Restaurants, weißt du, auch diese Etablissements, die wir mögen, dass es die immer weniger geben wird. Weil die haben vorher schon ganz, ganz groß gekämpft. Und ganz viele Läden haben dieses Jahr schon vor Corona zumachen müssen, weil sich das Ganze halt nicht mehr zählt. Also eine Institution, der Coffee Shop und Union Square, den gab es schon ewig. Das war eins der Dinger, wo ich immer hin bin am Anfang.
Der auch, ist nicht mehr.
Der hat zumachen.
Da saß ich mit Dr. Fotzenbauer.
Aber das auch, was du erzählst, mit Dean & DeLuca gibt's auch nicht mehr.
Dean & DeLuca gibt's auch nicht mehr.
Was ein absoluter Klassiker
gewesen. Was auch ein Klassiker, ne? Also dieser Feinkostladen, ein anderes Restaurant, eins von Keith McNallys Urgestein, ne? Die Lucky Strike hat jetzt auch gerade gesagt, wir machen nicht mehr auf nach der Pandemie. Ein anderer Laden, Tortilla Flats, den schon 30 Jahren gab. Die haben alle zumachen müssen schon vor der Pandemie, weil sich das eben nicht mehr gerechnet hat. Weil die Mieten zu hoch sind, weil die Overheads so hoch sind und ganz, ganz viele von den Restaurants, die halt so eine Speisekarte haben, wie wir die auch mögen, ne? Mit, was weiß ich, Brunch-Menü und dann abends noch einen Fisch und das und dies und das. Das rechnet sich immer weniger, weil du brauchst viel Personal, viel Küchenpersonal, viel Overhead und du hast jetzt halt durch diese ganzen Mietenstrukturen und durch diese Gentrifikation und dieser Verteuerung der Innenstädte dort, hast du halt plötzlich ein System, wo nur noch diese Pokeball-Läden richtig geil funktionieren. Weißt du, ich mache ein Ding am Fließband, Salatbar, weißt du, kein Charme, kein nix, aber die überleben und vorher haben schon diese coolen Läden zugemacht. Und das wird sich jetzt noch nach dieser Corona-Krise noch viel, viel verschärfen. Und ganz, ganz viele Läden werden.
Das ist ein Trend, den ich gerade gegenteilig beobachte. Ich habe fast das Gefühl, dass durch Corona, zumindest in Hamburg, die personifizierten oder charakterlich präsenteren Läden gerade wieder sehr viel wertgeschätzt werden und anerkannt werden und sehr stark frequentiert und besucht werden von den Gästen. Nicht vielleicht nicht als vor der Krise, aber im Vergleich zu den One-Product. Die sich halt einfach nur drehen, dass die eher ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber so diese kleine Individualgastronomie, wie gesagt, ich bin zufrieden mit der guten Botschaft, ich habe 20 Plätze weniger, aber wir erzielen einen Umsatz, mit dem ich zumindest den Laden am Leben halten kann und wenn ich jetzt darauf eingestellt wäre, wahrscheinlich auch sogar ein gewisse Wirtschaftlichkeit entwickeln kann. Da brauche ich aber natürlich, um das Ganze zu bearbeiten. Wenn du so schöne Läden siehst wie Salt und Silber, wunderbar, kommt auch ganz gut klar. Fabio Hebel kommt ganz gut klar. Das sind eigentlich die Gastronomien, die vorher auch schon gut dastanden, aber sich dem Wettbewerb stärker stellen mussten, einen stärkeren Preisvergleich akzeptieren mussten. Also ich sag mal so, was habe ich denn bei mir auf der Karte? Angenommen, ich habe eine Currywurst auf der Karte, habe ich glaube ich nächste Woche mittags, dann muss die bei mir 9,50 Euro kosten. Das ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern.
Der Burger war glaube ich 11,20 gestern.
Ja, aber das sind 200 Gramm, aber also da brauchen wir nicht. Und auch die Currywurst hat auch 300 Gramm, aber eine Currywurst 9,50 im Vergleich zu einer Currywurst in der Imbissbude ist natürlich, wieso ist ja doppelt so teuer, da muss auch mindestens doppelt so viel drin sein. Das brauchen wir jetzt nicht verargumentieren, warum, wieso, weshalb das in einem Sitzrestaurant ein Ticken teurer ist, wo das nur ein Teilprodukt ist, aber da ist gerade eine Akzeptanz für vorhanden. Und was auffällig ist, dass die gehobenen Restaurants, jedenfalls alle, die ich persönlich kenne, sehr gut funktionieren. Also reden wir von der gehobenen Sterne.
Weißt du was, das ist interessant, weil ich meine, das Phänomen ist nämlich jetzt nicht nur auf Corona, ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich beobachte das schon seit lange und rede auch viel mit meinen Freunden, die auch in Hospitality sind. Und ich persönlich, weil mich das halt persönlich auch von meinem Job her sehr, sehr interessiert oder das auch sehr, sehr relevant ist, diese ganze Entwicklung der letzten Jahre ist eigentlich total schwierig für Restaurants und Nightlife, zumindest in New York. Ich weiß nicht, wie es hier ist, weil sich eben aufgrund der veränderten Situation, aufgrund von Technology, ganz, ganz viele Sachen geändert haben, die für Nachtleben und Restaurants eigentlich schade und eine Katastrophe sind. Weil als ich in New York gezogen bin, war Nachtleben, Restaurant gehen, war ein Teil der Kultur. Das heißt, du musstest ausgehen, du musstest sozialisieren, weil da hast du gesehen, was ist die latest fashion, was ist die neueste Musik, du musstest in die Clubs gehen, um den neuesten DJ zu hören, um den neuesten Song zu hören, du hast die Künstler gesehen, durch diese Technologie hat sich das alles geändert, weil inzwischen ist jeder sein einzelner Publizist, du musst nicht mehr ausgehen, um irgendwie die neueste Fashion zu sehen, weil jeder, der das auf Instagram publiziert, macht das und du kannst irgendwie den angucken, von der das im Dorf macht, den aus der Stadt, also diese Relevanz vom Ausgehen Nightlife ist schon mal nicht mehr da. Und dann, was interessant war, New York Nightlife hat ja auch jahrelang sehr, sehr viel vom Gay Nightlife gelebt, was eigentlich das war, wo am wildesten war und auch wo die tollsten Musiksachen oft auch entwickelt wurden. Also viele, viele Klassiker. Und New York Gay Nightlife in New York ist völlig ausgestorben. Mit einem Grund ist Grindr. Social Media, Dating und Hooker.
Kennst du Tim Grindr? Grindr ist Tinder Grindr, für Homosexuelle.
Genau. Und das gibt schon länger. Und da gehen halt, wie gesagt, da gehst du halt drauf. Das ist wie Tinder, nur das ist halt da sehr, sehr stark schon lange etabliert, dass eben Leute, anstatt dass sie ausgehen müssen, um jemanden kennenzulernen, um auch vielleicht einen romantischen Hookup zu haben, gehen die gleich auf Grindr. Weil das ist eine relativ straightforward Sache und du musst halt nicht mehr, wie gesagt, nachts ausgehen. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das angekommen ist bei der heterosexuellen Community. Also Grindr gibt's ja schon lange und inzwischen aber durch Tinder und die ganzen anderen Sachen ist das für die neue Generation genau das Gleiche. Mhm. Wenn du als junger Mensch, 1920 oder jetzt, wie gesagt, diese ganze Generation, die Digital Natives, die treffen sich nicht mehr in Restaurants oder Nightclubs, um irgendwelche, die hooken ab oder die lernen Leute kennen digital. Das heißt, für die ist es überhaupt nicht mehr wichtig, in ein Restaurant zu gehen, in einen Club zu gehen.
Wenn Homosexualität in der Clubmitte angekommen ist und nicht mehr in der Gay-Szene, dann fehlt da einfach dieser Exzess, es fehlt das Laute, es fehlt dieses Explodierende, dieses sich nach außen hin auch darstellen wollen, ne? Wenn ja eh alles akzeptiert und verstanden wird. Und ich finde, es ist ein toller Zustand im Alter, aber für kulturelle Dinge finde ich es langweilig. Heute kann rein theoretisch schiebst du dir Farbe in deinen Anus, kackst das auf eine Leinwand und bist ein großer Künstler. Ohne große Aussage. Irgendwie ist so, früher war es noch ein Skandal, heute ist es, naja gut, das haben wir doch schon mal, irgendjemand, war das blaue Farbe oder grün? Ich weiß es nicht mehr. Ah, nee, es war gelbe Farbe. Ja, blau ist wild. Wir tragen dieselben Klamotten, also wir mittelalten Männer tragen dieselben Klamotten wie 20-jährige Kinder. Wir hören mehr oder minder die gleiche Musik, versuchen up-to-date sein, weil wir auch eben durch den, und das, die Wut, die geht verloren, die Subkultur, die geht verloren, diese kleinen dreckigen Clubs, diese schmutzigen, semi-legalen Sachen, weil aber eben auch alles nur noch, also es ist so kontrolliert und es ist so strukturiert. Ich meine, ich war in den 90ern, in 1989 war ich das erste Mal in New York. Das war noch dirty, da hat man mir noch gesagt, so bitte da nicht hingehen, und ich bin aus Versehen ins Alphabet City reingelaufen. Lower East.
Ja, war eine No-Go-Zone damals. Lower East, Alphabet City, hatte ich auch Taxifahrer nicht hingefahren.
Und das waren so zwei Straßen, aber eigentlich war es nur wie, okay, du gehst auf die falsche Straßenseite, ja, und dann, ist nicht gut, du solltest
Alphabet lieber... City, das fing an. Avenue A, B, C, ja, D. Da war es los und da wusstest du ganz genau, ich kann noch bis zur First Avenue gehen, aber ab Avenue A, gut, Tompkins Square Park, hättest du nicht gemacht.
Ich wusste es nicht. Mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, das ist keine Ecke hier für dich, du solltest wieder zurückgehen. Und dann sagt er hier, das ist diese Ecke.
Weil man da ausgeraubt wird.
Keine Ahnung. Also dumm, das im Nachhinein, aber es war ein bisschen Low-Income-Drogen und.
Na gut, wie gesagt, die Stadt war ja damals noch eine ganz andere, und das ist schon, wie du es richtig sagst. Natürlich, die Stadt wurde immer mehr gesäubert, auch von unserem Freund Giuliani, der ja auch eine ganz, ganz wirklich rabiate.
Das war der Oberbürgermeister.
Das war der Obermeister von New York, der jetzt auch völlig den Verstand verloren hat. Ich war noch nie ein großer Freund von der. Also jetzt wirklich ein massiver Trump-Supporter, der, also dem kannst du gar nicht mehr zuhören. Also wirklich ein angry old man. Aber der hat damals auch diese ganzen Stop-and-Frisk-Sachen gebracht, ne, wo du halt dann wirklich irgendwelche auch Schwarzen einfach nur anhalten konntest ohne Grund und die durchsuchen konntest. Der hat die ganzen Neighborhoods gesäubert. Der hat den ganzen Times Square gesäubert. Als ich nach New York gezogen bin, Times Square war ein Stripclubs, Adult Entertainment, Hookers, also es war halt wirklich dirty und crazy. Ich meine, jetzt ist es, man kann sich drüber streiten, jetzt sind halt Family Entertainment, Disney Stores und M&M Flagship und so Sachen halt. Ne? Und das wurde halt Stück für Stück aus dieser Stadt rausgenommen, und ich gebe dir da recht, das ist dadurch bei weitem nicht mehr so interessant, wie das halt war. Und das erleben halt ja leider andere Städte auch mit, und das ist ein großes Problem. Man darf jetzt gespannt sein, wie es weitergeht, aber New York hat das wirklich am eigenen Leib erfahren, und ich glaube, das ist eigentlich wirklich ein großes Thema. Aber unterschätze es nicht, Digitalisierung der Sachen hilft dem nicht, weil du kannst dir halt heute diese ganzen Sachen zu Hause reinziehen. Weißt du, die dirty Sachen, die coolen Sachen, die Musiksachen. Und das ist ein großes Problem für Etablissements, die auf Interaktionen.
Beziehungsweise hast du auch immer wieder die Gefahr, dass du natürlich auch dann gefilmt wirst, wenn du mal im Club was Dirtyes machst.
Du, da wollte ich gar nicht anfangen. Also dieses Ding hat letztendlich, ich habe es gerade aufs iPhone gezeigt, hat auch das ganze Ausgehen ruiniert. Ja. Weil damals, als wir in den 90ern und auch in den 2000ern auch noch, wenn wir aus waren in New York und wir waren in einem Club drin, da war es halt schwer reinzukommen. Aber wenn du drin warst, you know, anything goes. Wenn du Lust hast zu knutschen in der Ecke, kannst du knutschen. Wenn der Lust hat, eine Droge zu nehmen, kann der eine Droge nehmen oder einen Spliff rauchen. Und wie gesagt, da war halt dann wirklich auch Halligalli und auch, es war auch wirklich wild, weil eben auch jeder, der da drin war, wusste, das kommt hier nicht raus. Also ob das ein Schauspieler war, ein Musiker. Inzwischen Leute, die, das kennst du ja auch, die im Public Eye sind, du kannst ja inzwischen nichts mehr machen. Ich weiß das noch, als ich zum allerersten Mal in Deutschland unterwegs war, da war ich auch mit Olli unterwegs, unserem Manager. Wir waren abends irgendwo aus, ich weiß nicht mehr, wo es war, in Berlin oder Hamburg, und ich habe mich ganz harmlos mit einem Mädel unterhalten in einem Nachtclub. Also wirklich. Und da hat Oliver gesagt, hör mal, pass auf, da hinten filmen zwei mit dem Handy. Weißt du, das sind Sachen, die da halt gar nicht drauf hast. Und das ist jetzt weltweit. Und neuerdings ist es ja auch so, dass das nicht nur Leute machen, die jetzt Prominente filmen wollen, sondern es rekordet ja jeder jeden andauernd. Und du kannst dir auch als normale Person nicht mehr erlauben, mal wild zu sein, weil das ist da und das kann dein Leben ruinieren, deine Karriere ruinieren. Und diese Big Brother is watching you, das ist eigentlich was durch dieses iPhone wirklich gekommen ist.
Aber um die Kulinarik-Kurve noch einmal abbiegen zu lassen.
Ich habe ja noch ein Geschenk dabei.
Hast du ein Geschenk dabei. Und was müsste Tim denn in der Heimat New York heute?
5 Minuten Pause.
5 Minuten und zeigst 10, das finde ich gut. So, also.
Wieso du denn jetzt schon wieder? Du sappelst den ganzen Tag schon.
Ja, ist wirklich ganz schlimm. Vor allem, ich bin für meine Verhältnisse heute auch sehr sprachlos, weil ich ja wirklich ein New York-Fan bin. Und ich finde das super interessant, dass man von einem Local zu hören. Ja, ich weiß, Tim. Ein Gastgeschenk, sagte Thomas, hat er noch dabei. Blöder Arsch.
Ich habe parallel zum Gastgeschenk, lieber Thomas.
Ja. Was soll ich da nochmal?
Ja, welche Stadt ist geiler, Berlin oder New York?
Was ist denn das für eine Frage?
Es wird ja wirklich allgemein Berlin als das neue New York sozusagen.
Weißt du, wann Berlin seine Coolheit verloren hat?
Jetzt, mit der Grenzöffnung?
Nee, dass das Grill Royale nach Dubai kommt.
Oh, stimmt.
Spätestens da hat es doch
Coolheit verloren. Franchising out. Also pass mal auf, mich darfst du das nicht fragen, weil ich bin nach wie vor ein großer...
Dubai.
Ich liebe New York nach wie vor. Und das ist leider so, dass ich das nicht mehr ganz so liebe wie am Anfang, weil sich die Stadt eben so verändert hat und nicht unbedingt zu ihrem Besseren. Aber die Stadt hat sich schon verändert. Aus vielen Gründen. Aber nach wie vor, für mich ist das gar kein Vergleich. Ich war jetzt auch nochmal so lange hier und die meiste Zeit auch, ne, in Berlin. Und ich finde Berlin total super. Ich finde Berlin total spannend. Aber auch da werdet ihr überrascht sein, das zu hören. Mir ist das zu homogen. Ich bin in New York so lange, das heißt, diese Vermischung von Kulturen, die fehlt mir total hier.
Was ist das neue New York in Amerika?
Es gibt kein neues New York. Es wird nie ein neues New York geben und es wird nie ein zweites New York geben. Weil auch wenn New York schlechter wird, also nicht mehr ganz so cool, wie es war, der Unterschied von New York, und ich habe mich das oft gefragt, weil ich glaube, deshalb liebe ich das dort auch so. New York ist per se eine Immigrantenstadt. Mhm. Das ist die DNA. Die lebt davon, dass Leute dorthin gekommen sind von anderen Plätzen, um was Neues zu schaffen. Und das heißt, wenn du nach New York kommst, das ging dir auch so, egal wie du aussiehst, egal wie gut oder schlecht dein Englisch ist, du fühlst dich direkt als New Yorker.
Du findest immer einen, der noch schlechter spricht.
Nee, aber du fühlst dich dort irgendwie gleich angekommen und zu Hause. Das hast du in Paris nicht, das ist super französisch, das hast du in England schon gar nicht.
Wobei bei mir war das magisch, ich war als 18-Jähriger das erste Mal in New York und bin mit einer Selbstverständlichkeit da durch die Straßen und Gassen gezogen und jetzt gar nicht so, wow, mit Mördererlebnissen. Und ich fühlte mich so sicher und so willkommen.
Ja, ist ja auch inzwischen Kindergeburtstag.
Auf eine ganz seltsame Art und Weise. Ja. Also das hatte für mich schon immer eine große Magie. Aber man sagt ja zum Beispiel, so die die wirkliche Kreativszene angeht, ne?
Ja.
Wenn ich nach Brooklyn rübergegangen bin, hier Williamsburg und so, boah, das fand ich schon eher, also das fand ich mehr Bridge und Tunnel.
Aber das ist ja die ganze Scheiße. Weißt du, am Anfang war es Soho, wo wir waren, Downtown, wie ich hingezogen bin. Das war echt dieser Hub, wo die ganzen Lofts waren, die du dir geteilt hast, die ganzen Künstler. Das war wirklich so eine Community aus, das war so Lou Reed's New York, weißt du, Walk on the Wild Side, wie wir überall hergekommen sind. So. Und das wurde halt dadurch, dass plötzlich alle dahin ziehen wollten, Gentrifikation, Giuliani hat die Stadt aufgeräumt, Bloomberg, der nächste Mayor, hat die Stadt verkauft an die Building Developers. Das wurde halt immer teurer, das heißt, es wurde auch immer sicherer und die ganzen Wohnungen sind verkauft worden an reiche Leute von außerhalb, Europa, Asien, auch oft als Investition oder als Geldwäsche. So, und dadurch hast du plötzlich, dass so ein Stadtkern...
Hamburger Hafen City.
Ja, der wird zu teuer für die Leute und dann ziehen die raus. Dann ziehen die am Anfang nach Brooklyn, nach Williamsburg. Dann ist es dort cool. Und dann...
Aber es ging so schnell.
Und das ging super schnell. Und inzwischen sind die richtig coolen jungen Kreativen, die sind inzwischen schon in den Outskirts Outskirts of Brooklyn. Mhm. Die sind inzwischen in Bushwick. Bushwick ist die neue Neighborhood. Mhm. Das ist nur, wie gesagt, 30 oder 35 Minuten weiter raus. Weil Williamsburg ist jetzt absolutes Yuppie-Viertel, genauso teuer wie Manhattan. Inzwischen ist es fast schon wieder cooler, nach Manhattan zu ziehen.
Aber das meine ich ja. Also ich denke immer, der Gegentrend ist ja, wenn ein Viertel nicht mehr cool ist, fängt es an, wieder cool zu werden.
Das, was wahrscheinlich jetzt Neukölln in Berlin schon lange nicht mehr ist, nämlich irgendwie was Cooles.
Für Berlin wäre für mich der wie heißt der, Kuhfürstendamm.
Na gut, aber das ist...
Findest du gut?
Ja, ich finde das irgendwie ganz geil, weil kein cooler Typ wohnt am Kuhfürstendamm.
Ach so,
und ich dachte immer, dass die coolen Typen da wohnen, wo keine coolen Typen wohnen. Also,
das ist so wie mit Reinickendorf.
Aber Kudamm ist zu teuer. Das große Problem ist, es ist ein Preisproblem, weil junge, kreative Leute, die interessant sind, Leute mit viel Geld, reiche Leute sind nicht unbedingt die interessantesten. So, und eine Stadt lebt davon, von den Querdenkern, von den Leuten, die was verändern wollen, von kreativen Leuten. Und ganz, ganz oft sind das Leute, die eben am Anfang keine 3.000, 4.000, 5.000 Rent bezahlen können. Das ist ja in Manhattan so.
Und wer fördert diese jungen, kreativen Leute in Amerika, und also in New York, und wer in Hamburg? Also
in New York fördert die keiner.
Keine Sau, ne?
Du musst das selbst machen, du musst es selbst schaffen. Deshalb ist das auch eine Stadt, wo du halt, wie gesagt, you can make it there, you make it anywhere. Weil entweder du kannst halt auch nicht jahrelang dort ein Projekt haben, von dem du redest. Weißt du, das ist auch was du erfahren hast. Weil entweder passiert es oder es passiert nicht. Weil du hast da nicht den Luxus, da jahrelang irgendwie so lässig da an was anderes rumzuarbeiten. Du musst da zu performen, und wenn das nicht klappt, muss was anderes funktionieren. Und wie gesagt, das ist inzwischen so, dass die ganzen richtig interessanten Jungkreativen müssen außerhalb wohnen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich auch die ganze Situation weiterentwickelt. Die amerikanische Wirtschaft ist ein ganz anderes Problem. Amerika als Land, das ist ein Thema, über das wir stundenlang reden können. Mhm. Ich meine, das ist für mich auch eine große Frage, wo das hinführt. Aber im Moment muss ich sagen, nach wie vor, New York ist für mich die coolste Stadt, weil ich dort die interessantesten Leute nach wie vor aus aller Herren Länder treffe. Und mir fehlt, wenn ich hier bin, African American Culture, Latino Culture. Das ist ein Unterschied, wenn du abends aus bist oder wenn du tanzen gehst, weil das ist halt ein ganz anderer Kulturkreis. Und nochmal, ich finde es total spannend, mit Leuten zusammen zu sein, die eine andere Geschichte haben als ich. Einen anderen kulturellen Background, andere Erfahrungen, weil dadurch habe ich das Gefühl, dass ich was dazulerne oder auch meine eigenen Auffassungen hinterfrage. Und das hast du in New York nach wie vor, weil da sind alle, meine Freunde sind aus dem Kosovo, die sind aus Indien, aus Pakistan, aus Japan. Und du hast halt dort alle zusammen auf engstem Raum. Und letztendlich ist das eine Stadt, die sich nicht anfühlt, dass sie zum Land gehört.
Trotzdem ging es ja hoch her in den vergangenen Tagen.
In den vergangenen Tagen ging es überall hoch her, und auch berechtigterweise, weil das ist ein Thema, das in Amerika seit Gründerzeit ein Riesenproblem ist, mit dem man sich auch nie auseinandergesetzt hat. Ne, das ist Systemic Racism, das ist im System eingearbeitet. Das kann sich hier auch keiner, das geht auch nicht darum zu sagen, oh, we love everyone of every color. Nein, das ist wirklich so, dass diese Bevölkerungsschichten von Anfang an ausgebeutet wurden und dass nie ein Programm genehmigt wurde oder aufgebaut wurde, das denen wirklich eine Chance
gibt. Ja, man muss sich nur mal vorstellen, du hast einen Bürgermeister, der sagt, du darfst ohne Grund schwarze Menschen anhalten. Punkt. Erstmal, um per se zu checken, ob da alles in Ordnung ist, ist ja völlig hirnverbrannt.
Das geht ja schon, aber das ist das große Problem, das ist hier sogar das Bildungssystem dort. Du, wie gesagt, du hast halt das Bildungssystem, die Public Schools sind dann gefundet von den Local Communities, du lebst in einer scheiß Community, das heißt, die Schule hat keine Kohle, das heißt, du bist in der Schule mit einem Lehrer, der 40, 50, 60 Kinder hat, keine Tutors, keine anderen. So, dann geht's genau weiter mit einem Prison-System. Das Prison-System ist eine Weiterführung der Versklavung. Durch das 13th Amendment. Du bist, als wenn du einmal im Prison-System drin warst, haben die kein Interesse, dass du rehabilitierst in die Society. Weil die amerikanischen Gefängnisse arbeiten als Profitgesellschaften und dort arbeiten die Leute umsonst. Das heißt, für die Prisons also run, also die Prisons betreiben, ist eigentlich wichtig, dass die Leute wieder zurückkommen, weil die dort freie Arbeit haben. So, und dann, wie gesagt, diese ganzen...
Krude,
aber aber es ist leider so. Und diese ganzen Systeme, the War on Drugs, das auch mit Reagan angefangen hat, weitergeführt wurde durch Clinton, das auch Obama nicht ändern konnte, hat eben dadurch immer schon die schwarze Bevölkerung dadurch benachteiligt, oder die Chancengleichheit war nie da. Und das geht durch alle, durchs Educational System, Police System, das Rechtssystem durch. Und nochmal, es ist vor allem auch
jetzt,
ein Land...
Jetzt ist es aber auch, wenn ich von außen drauf schaue, sehe ich jetzt nicht unbedingt den Boden vorbereitet, dass es sich in Zukunft großartig ändern wird.
Nein, weißt du was? Weil das große Problem ist, es ist ja nicht das, was du einmal... Du musst das systematisch verändern.
Das meine ich ja.
Und wenn die Leute auch sagen, defund the police, das heißt ja nicht, ist ja auch jetzt ein Riesenthema, wir schaffen die Police ab, defund...
Das ist aber dumm.
Nein, das ist es aber nicht. Weil Defund heißt nämlich, guck mal, was das Police Budget ist. In Amerika das Police und Military Budget ist in Milliardenhöhe. Und in der Community hast du Milliarden oder Millionen im Police Budget, die sind ausgerüstet wie das geilste Militär auf der ganzen Welt. Aber du hast null Investitionen in lokale Communities, in Schulen, in Sozialworker, in Nurses. Hm. Die Nurses hatten in der Pandemie keine Ausrüstung. Die haben nicht genug Beatmungsgeräte.
Und die Polizei
fährt rum wie im Kriegsfilm. Ja. Das ist eine, und das, wie gesagt, es geht nicht darum, dass man die abschafft, aber es geht darum, dass man die Staatsgelder umverteilt. Mhm. Und um ganz ehrlich zu sein, mich kotzt es an in Amerika, dass ich Steuern bezahlen muss. Mhm. Weil in Deutschland bezahle ich Steuern. Steuern bezahlen ist nie geil. Mhm. Aber ich bezahle Steuern, in Deutschland sehe ich, wo es hingeht. Mhm. Weil in Deutschland bin ich krankenversichert. Mhm. Ne? In Deutschland habe ich eine freie Education, ich hatte eine geile Schule, Grundschule, ich hatte ein gutes Gymnasium und ich konnte studieren für damals 200 Studien. In Amerika bezahlst du für einen guten Kindergarten 20.000 im Jahr und es geht weiter, weiter und weiter. Du kriegst dafür nichts, Infrastruktur ist kacke. Wo geht's hin? Es geht ins Militär, es geht in, wie gesagt, oft ins Polizeisystem oder in irgendwelche anderen Quellen. Und das ist das große Problem. Soziale Programme sind in Amerika über die Jahrzehnte hinweg systematisch abgebaut worden. Unter fast allen Präsidenten. Obama hat es nochmal versucht, ein bisschen zu regeln, hat es aber auch durch den republikanischen Kongress auch nicht ganz geschafft. Und das ist das ganz, ganz große Problem, weil die Leute haben von Anfang an keine Chance, überhaupt mal einen Schritt vor den anderen zu setzen. Es geht ums nackte Überleben.
Aber wie sieht denn eine amerikanische Großstadt in der Zukunft aus?
Das ist die ganz, ganz große Frage, wo das Land hinführt, weil sagen ja auch viele, it's a failed state. Das System ist nicht aufrechtzuerhalten. Was uns zu einer weiteren Diskussion führt, ist Kapitalismus in seiner reinsten Form ein System, das wir aufrechterhalten können. Und dann wird es wirklich kompliziert, weil das ist ja das, was du an Amerika siehst. Können wir jedes Jahr, weißt du?
Also die Frage basiert jetzt ein bisschen in die Richtung, siehst du dich in 10 Jahren noch in New York?
Das ist eine sehr, sehr große Frage, weil bei mir wird sich's auch ändern, wenn ich wirklich mal Kinder hätte, weil dann wirklich eine Frage, hätte ich da Lust drauf, dass sie in Amerika aufwachsen? Und ich muss auch wirklich genau beobachten, wie das Land jetzt weitergeht. Ich liebe New York, ich würde da gerne leben. Ich hatte schon immer eine sehr, sehr zwiespältiges Verhältnis zu Amerika und das hat sich in den 27 Jahren nicht verändert, sondern verschärft, weil das ist radikal schlechter und schlimmer geworden. Das ist ein unregierbares Land. Amerika ist keine Demokratie. Amerika wurde verkauft an Corporate Culture.
Heißt was? Entschuldige, dass ich das nicht ganz so schnell folgen kann.
Okay, sorry, ich rede mich da auch schnell in Rage. Ja. Weil das auch, Amerika ist nicht mehr regiert von Leuten für die Leute, sondern der Einfluss der großen Konzerne ist dort über Jahrzehnte hinweg so gewachsen, dass eigentlich die Regierungen, die an der Macht waren, nicht mehr frei waren, Entscheidungen zu treffen. Weil durch das Wahlspendensystem, durch den Weg, wie du überhaupt an die Macht kamst, auch durch das Zwei-Parteien-System, ist da eine Situation entstanden, wo die Abhängigkeit von diesen großen Konzernen so groß ist, dass die politischen Entscheidungen nicht zum Wohl des Volkes getroffen werden, sondern zur weiteren Profitsteigerung von den Unternehmen, von der Wirtschaft. Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Und das ist auch was Amerika als Land inzwischen fast unregierbar macht. Weil es Demokraten und Republikaner in diesem Zwei-Parteien-System, da geht ja schon seit Jahren nichts mehr. Und ich meine, ich habe da auch eine ganz klare Einstellung, wen ich bevorzuge, aber es ist auf beiden Seiten sehr, sehr problematisch. Und dann siehst du auch so ein Mehrparteiensystem, so eine parlamentarische Demokratie in Deutschland, obwohl es da auch, wie gesagt, Nachteile gibt. Das ist eigentlich ein viel, viel besseres System und ein System, wo halt gewisse Sachen doch abgewägter funktionieren und vor allem, wo das Ganze auch ein bisschen mehr verteilt wird. In Amerika kommt es nur darauf an, who's gonna make the most money?
Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle Eis betreten habe, das für mich persönlich sehr, sehr dünn ist. Also sprich, dass mir da ernsthaft auch nur ansatzweise Grundwissen für fehlt, um eine einigermaßen... Nee, du gehst da ja auch. Aber trotzdem, ich finde es ja wahnsinnig interessant. Ich kann jetzt bloß keine Gegenfragen stellen oder kann es auch nicht in Frage stellen,
aber es ist,
was Thomas da sagt. Und ich fühle mich immer wohler in einem Gespräch, wo ich zumindest rudimentäre Kenntnisse habe, um mich dagegen zu positionieren. Aber das ist so all... Und nicht dagegen, aber mit das Gespräch am Laufen zu halten.
Ja. Und du kannst mal abhaken, aber es geht ja zurück auf deine Frage. Ich glaube, Amerika ist ein epochaler Wechsel, denke ich mal, sowieso auf der Welt durch Corona. Und in Amerika ist es im Moment eine Situation, die wirklich, also es ist wirklich make or break. Weil was da über Jahre, Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde, auch an Spannungen und die Spaltung des Landes, jetzt auch gerade nochmal die letzten 4 Jahre unter der republikanischen Regierung von unserem oranischen Freund, den ich ja leider auch persönlich kenne, the biggest buffoon on the planet, ist das Ganze nochmal verschärft worden. Also ich beobachte das mit Sorge und hoffe, dass sich das trotzdem nochmal einrenken lässt, weil ich liebe es, in New York zu leben. Und das ist eben leider nach wie vor noch Teil
von Amerika. Aber gibt es gute Gründe für Tim, Heimat New York überhaupt nochmal aufzumachen und anzugehen?
Naja. Ja. Ich würde eigentlich sagen, ja, aber in diesem Jahr 2020 muss man erstmal gucken, wie sich's im Moment entwickelt, weil das sind ganz, ganz viele große Fragezeichen.
Ja, aber wie gesagt, meine Leidenschaft besteht ja darin, Dinge zu öffnen außerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Also, und wenn sich das unsicher an, also, in ein gesichertes Umfeld was zu öffnen oder zu machen oder
kreativ,
finde ich relativ langweilig, sondern ich mag das ja gerade auch in eine etwas wackeligere Welt, in Anführungszeichen, Vision zu entwickeln, auch wenn es mich persönlich enorm herausfordert. Und wenn ich für mich persönlich das ganz große Bild der Welt in 10 Jahren aufmache, bin ich relativ orientierungslos und könnte für mich keine Position finden, die ich einnehme und die ich glaube definitiv für die nächsten 10 Jahre. Das sind Entwicklungen, die ein jeder mitkriegt, links und rechts, um zu schauen, wo destabilisieren wir eigentlich. Ich bin eigentlich ein Kind der 80er, auch wenn wir aus dem Kalten Krieg rauskommen. Ich bin in einer sehr stabilen Welt groß geworden, mit einem sehr großen Selbstverständnis von sozialer Absicherung, Sicherheitsparameter in dem Land, in dem ich groß geworden bin und lebe, in Deutschland. Die Stadt, in der ich lebe, ist eine für mich sehr sichere Stadt, auch wenn bestimmt hier der ein oder andere sagt, nein, ich sehe das komplett anders. Ich finde, wir sind divers. Ich finde, dass wir politische gegensätzliche Strömungen immer noch sehr, sehr, sehr stark zulassen und dass wir eigentlich hier sehr, wie soll man, ja, also Hamburg empfinde ich persönlich als demokratisch. So, das mag der eine oder andere in irgendeinem Spezialthema anders sehen, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sich kann man wertschätzend dem Gefühl gegenübertreten, in dieser Stadt zu leben. Muss ich immer wieder sagen. Wir haben eine gewisse Liberalität hier, was auch immer da ist, auch wenn wir große Gegensätze haben.
Ich hatte das große Glück, viel rumzukommen, jetzt nicht nur in Amerika zu leben, sondern auch viel international zu arbeiten und von all dem, was du gesehen hast, in einer nordeuropäischen Demokratie zu leben und aufzuwachsen, ist eine tolle Sache.
Wie guckt denn Amerika oder New York auf Deutschland gerade in der Krise?
Es ist weltweit eine große Bewunderung für Deutschland da. Aus dem Grunde, weil es eben Deutschland zumindest bis jetzt wesentlich besser gemacht hat, dem Anschein nach, als alle anderen. Und da gibt es einen ganz, ganz großen Respekt für. Und ich glaube, das Beispiel von Deutschland ist auch eins, was ja immer schon so war. Ich meine, die Amerikaner haben den Deutschen immer die Disziplin bewundert, die Organisationsfähigkeit, und es ist auch ein Land, was nach wie vor einen großen Respekt bei vielen Amerikanern hervorbringt.
Weil der Deutsche kann Regale kaufen.
Der Deutsche.
Das kann er in Amerika.
Und er holt
in
New York Regale kaufen.
Die bezahle ich und du kannst behalten.
Nicht kommen.
Das ist Konjunkturpolitik.
So, jetzt kriegen wir auch noch mal was Kulinarisches.
Ja, ich bitte.
Dann übrigens, weißt du was? Beteiligt an einem Restaurant, und zwar auch zu dem Zeitpunkt schon, wo ich merkte, das wird jetzt etwas komplizierter. Wir hatten das Café Gitane, dort gab es, hilf mir schnell, Namen.
Welchen Namen brauchst du denn?
Den Eigentümer.
Luke.
Half mir auch dabei, fand das auch ganz interessant, was ich machen wollte. Wir hatten mal kurz überlegt, zu kooperieren in einem Restaurant, in einem Hotel, was er nebenbei auch noch gemanagt hat. Und irgendwie kam es dann zu dieser erneuten kleinen zauberhaften Idee des Nachbarschaftsrestaurants, einem kleinen italienisch anmutenden Restaurant mit handbemalten Tellern und einer sehr klaren, rustikalen, aber leicht europäischen italienischen Küche, also gar nicht so amerikanisch, wie man sie sonst gewohnt sah. Und ich habe mich dann an diesem Laden auch noch finanziell beteiligt. Am Anfang war ich noch regelmäßig bei den Erweiterungsschritten, Umbauten. Also ich habe noch gesehen, wie die Kühlungen verkleidet worden sind, wie die Teller handbemalt worden sind, wie die Küche eingebaut worden ist. Dann kam es ja bei mir zu dem Bruch, dass ich auch nicht mehr in der Lage war, so oft hin und her zu reisen. Und irgendwann erhielt ich dann halt einen Anruf von Luke, und der mir dann sagte, ach übrigens, by the way, the restaurant is shut down, it's closed. So, also hatte ich sozusagen, ich war Restaurantinhaber in New York, Teilhaber, nicht Inhaber, für, ich glaube, knapp 18 Monate. Allerdings nicht so, dass ich den Money Way da betreten Krass. Habe. Also jedenfalls nicht im positiven Sinne. Aber all diese ganzen schönen, dummen, naiven Erfahrungen, wie gesagt, haben in mein Portfolio der drolligen Erzählung eingezahlt. Und ich weiß, ich werde mir eins nie vorwerfen müssen, dass ich es nicht probiert habe. Und ich finde, darauf kann man verdammt stolz sein.
Darauf kannst du stolz sein. Und wie gesagt, es ist pausiert und ich werde dich daran erinnern.
Es ist pausiert.
Und ich werde jetzt auch nochmal nachforschen, ob es dieses Bett doch noch irgendwo gibt. Weil der Antiquitätenladen ist zu, aber vielleicht hast du ja doch noch ein Bett in New York. Kein Koffer in Berlin, Tim Melzer hat ein Bett in New York.
Das war so ein schöner Arbeitstisch mit Schubladen und integrierbarer Mülltonne. Und
Das war richtig. Ich hab 20.000 Mal haben wir das gesagt. Sag uns Bescheid.
Gibt es das japanische Restaurant noch? Dieses kleine im Anschluss an den Metzger? Neben der Feuerwehrwache. Da haben wir uns auch mal im Café getroffen, Kopfsteinpflasterstraße in der Nähe von...
Habt ihr was anderes gemacht, außer in Cafés gesessen?
Nö, eigentlich nicht. Das macht man so nicht auch. Ja. Man macht das.
Laptop auf?
Ich hatte keinen Laptop.
Oldschool haben wir das gemacht.
Da gab es einen Japaner. Vorne war eine kleine Metzgerei, ganz klein. Dann ein ganz schmaler Eingang. Dann gab es eine Hidden Door, musstest du klingeln. Und dann hast du 10 Sitzplätze gehabt in diesem Japaner. Herausragend. Richtig geil.
Ah ja, wie heißt der nochmal? Den gibt's aber noch. So Warum hast du da einen Tisch?
Da hängen zwei Bilder von mir noch an der Wand.
Echt gut, ich sammle dir die Sachen ein.
Verdammt. Pop-Artisten. So, und ich glaube, ein Bild hängt auch noch in der Angel Share. Angel Share? Picasso. Heißt die Basel?
Die heißt so. Also ja. Du musst mir alles nochmal genau aufschreiben, was du da überall
da hast. Da habe ich auch ein Bild
gekriegt. Ich gehe das mal einsammeln. Kein Wunder, dass die Deutschen lieben.
Das ist deine private Altersvorsorge. Ja. Du sammelst einfach den Melzer.
Ich sammle einfach den Melzers Kram in New York.
Ich habe anbezahlt. Aber
wir machen da eine Fernsehshow noch.
Nur anbezahlt.
Also neues Format. Bist du nie in New York gewesen mit Kitchen?
Was?
Mit Kitchen? Hast du noch nie in New York gekommen?
Nee, wir hatten es dieses Jahr vor. Dieses Jahr wäre es fällig gewesen, aber da kam uns The Big C dazwischen, dass wir derzeitig das nicht für möglich
aufgehoben. Aber The Big T hat ein Gastgeschenk
gemacht. Gastgeschenke.
Ich habe ein Gastgeschenk. Ja, freust du dich doch. Zumindest jetzt mal was du bekommst, was du nicht einfach hergeschenkt
hast. Ich hoffe aus New York und nicht aus Berlin.
Keine Kriegswurst.
Ich bin ja leider schon ein paar Wochen hier. Das heißt, ich habe dir was aus Deutschland mitgebracht und das ist das große, große Glück, dass ich gerade bei meiner Mutter war im Saarland. Ich habe die besucht für eine Woche.
Ja.
Und dann musste ich dir natürlich, bist du hoffentlich enttäuscht, ich habe dir auch eine Wurst mitgebracht.
Oh, geil.
Und zwar habe ich das saarländische Nationalgericht, die Nationalwurst mitgebracht, den saarländischen Leona. Weißt du, was das ist?
Ist eine gute?
Das ist eine Fleischwurst.
Ja, ich weiß, aber es gibt ja Fleischwurst
und Grützwurst.
Die kommt normalerweise kommt Fleischwurst ja in den Kindernudelsalat der Familie Melzer. Soll heißen Butterkäse, Fleischwurst, fertig Mayonnaise, Dosenmandarinen und Erbsen aus der Dose.
Geil.
Ganz wichtig. Aber diese Verpackung.
Extra für dich.
Schön verpackt.
Ich muss sagen, ich war gestern Gast auf dem Kindergeburtstag und habe farblich interessant gestaltete Fingernägel, falls du das einmal fotografieren möchtest.
Weißt du was, ich wollte dich schon drauf ansprechen, aber ich dachte, das lasse ich lieber, weil...
Mach mal weiter.
Ich bin so derbe Fashionista, finde ich.
Ja, ne? Ha? Super.
Nee, aber
Rainbow Colors auf deinen Fingern.
Nee, aber findest du nicht, dass ich das mit einer Selbstverständlichkeit trage? Also, dass man schon denken könnte, dass ich Fashion bin.
Und wahrscheinlich erzählt Thomas jetzt, dass ihr vor 10 Jahren New York genau so in die Clubs gegangen seid.
Und wenn du erst die High Heels sehen könntest, die der hier anhat.
Boah, Alter, das war aber... die fühlt sich aber sehr gut an.
Das ist eine super was. Ich habe dir auch ein Messer mitgebracht hier.
Die fühlt sich nicht mehr elastisch an.
Oha.
Sehr schön.
Also, wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen.
Und hier das leichte, wabbelige, flexible.
Der Herr Melzer bewackelt gerade die Wurst.
Das sehr schön, vielen Dank.
Weil es ist ja wirklich eine interessante Region, in der ich da aufgewachsen bin. Wir sind ja so nah an Frankreich dran.
Was man dir aber so gar nicht ansieht übrigens, ne? Du bist dünn.
Ist das die Ecke, wo Familie Hans Becker herkommt?
Genau, aus meinem Ort.
Und da sagt man
aus Becksbach komme ich.
Und da sagt man doch deinen Nachnamen. Wie sagt man im Hajo?
Hajo Thomas. Hajo. So geht das. Ah ja, klar. Und ich habe dem Dor Leona mitbrungen. Was denkst du?
Mitgebrungen.
Das lacht da.
Ist echt ein gemeiner Dialekt.
Das ist ein gemeiner Dialekt.
Wirklich.
Aber ich beherrsche den völlig.
Ja, sag mal, das sehe ich schon. Kannst du Heidi vorher? Weil ich muss mal eine Frage stellen. Stimmt es?
Tim, jetzt gibt's wieder Ärger, ne?
Jetzt gibt's Ärger. Nee, was?
Hier, weil du mit vollem Mund wieder sprichst.
Nee, ich habe angeboten.
Ich esse gleich auch noch, darf ich auch mal ein Stück nehmen? Super. Erstmal noch, die Wurst ist cool?
Ist sehr gut.
Das ist eine super.
Was ist jetzt mit Heidi?
Eine Frage muss ich mal fragen. Kann sein, dass der Manager das wieder rausschneiden lässt. Mhm. Weil er weil
nee, der aktuell hört er die Podcasts nicht retour.
Ja, dann kriegen wir es durch.
Super, dann kriegen wir alles durch. Fraglos.
Stichwort Hashtag Kurzarbeit.
Stimmt es, dass der Vater von Heidi eine Kartei führt über Leute, die sich mal despektierlich, humoristisch, eventuell semikritisch über Heidi mal geäußert haben.
Du meinst die berühmte Blacklist.
Von Günther.
Da bist du doch die Nummer eins.
Ich habe gehört.
Du bist doch auf dieser
Blacklist. Ich habe nämlich gehört, dass ich sogar in der Welt von Heidi Klum eine Rolle spiele. Sie weiß es nicht, aber ihr Vater weiß, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, dass ich ein roter Reiter wäre.
Ja.
Ich kann das nicht leugnen, aber auch nicht bestätigen. Ich habe eine solche Liste noch nicht gesehen.
Aber warum könnte Tim ein roter Reiter sein?
Ich hab das meiner Talkshow gesagt.
Was hast du denn wieder losgelassen?
Gar nicht, da war gar nichts Schlimmes. Das war einfach nur
hast du dich über die McDonald's-Werbung ausgelassen?
Richtig.
Das dachte ich.
Also nicht schlimm, aber auch nicht schlimm. Ich habe nur gedacht, Mensch, das ist doch schon, also da wurde ich gefragt, so Lebensmittelwerbung etc. Und ich habe gesagt, boah, weiß nicht, ich verdiene ja mein Geld erstmal vordergründig mit meiner Präsenz in den Medien. Und wenn ich als Kulinariker jetzt anfange, für Lebensmittelwerbung zu machen, finde ich das nicht ganz einfach. Das ist ungefähr genauso wie halt, und dann nahm ich den Namen der Dame in den Mund, die damals für ein Fastfood-Unternehmen Werbung gemacht hat und dafür den Salat, nachdem sie ihren Mädchen in ihrer eigenen Sendung das Kaugummi-Kauen verboten hat, damit sie nicht so fett werden. Das fand ich relativ schwierig. Das habe ich zum Ausdruck gebracht, aber ganz angenehm, ganz
ist
schlimm.
Ja auch, nee, ist ja auch durchaus.
Ich glaube, mir rutschte der Begriff die dusselige H-Punkt raus. Mir das raus. An der Stelle möchte ich mich für das D-Punkt entschuldigen bei Frau H-Punkt. Aber mir wurde dann irgendwann mal zugetragen.
Ich darf dir mal was sagen.
Mir wurde mal zugetragen, ich sei ein roter Reiter.
Ja. Ich glaube, Frau H-Punkt wird das gar nichts ausmachen.
Ja, überhaupt nicht.
Ich glaube, dann
Frau
ist
Frau H-Punkt, oder?
Ja, Frau H.K. Punkt. Inzwischen an auch
noch K. Punkt.
Nee, aber ich glaube, der Herr K., der ist da ein bisschen anders drauf. Und ich glaube, der beobachtet das ganz, weil, um ganz ehrlich zu sein, wie gesagt, ich kenne Heidi, hast du auch gefragt, ich kenne Heidi schon ewig lange und auch schon bevor ich die Show gemacht habe, weil ich habe die auch kennengelernt Anfang der 90er in New York, als die hergezogen ist. Und die ist eigentlich super locker drauf und die sieht, also die hätte auch, die wird mit dir gut auskommen. Aber ich glaube, der Papa war da sehr, sehr immer um ihr Image hier bemüht und mitunter auch, denke ich mal, übersensibel.
Aber ich dachte, G-Punkt und H-Punkt reden gar nicht mehr miteinander.
Doch, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Darauf nicht?
Nö. Ja gut, aber das ist ja auch auch dokumentiert. Ich meine, wie gesagt, das ist...
Ist man ein roter Reiter oder nicht? Ja. Das wäre einfach nur so,
also,
weil man was gesagt hat. Ich habe so gedacht, krass, wie wichtig bin ich denn eigentlich bitte inzwischen?
Für Herrn K. kann ich sprechen, aber für die Frau K. denke ich, dass da keine Probleme bestehen.
Letzte Frage, also von mir in dieser Welt rein.
Ja.
Warum hat ein Poletto da gekocht?
Wer ist ein Poletto?
Die Köchin, die auf der Hochzeit gekocht hat.
Ah. Oh, sorry.
War eigentlich eine gute Antwort.
Ja, ja. Weißt du warum?
Weil, nee, das weiß ich nicht.
Ich
bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens.
Weil die wollten ja kein italienisches Essen haben. Weil die wollten, so sah es nämlich aus, die wollten unbedingt eine deutsche Hochzeit machen, dort mit deutschen Gerichten. Das heißt, es gab Wiener Schnitzel, was du ja nicht machen möchtest.
Was?
Habe ich mal irgendwo gelesen. Quatsch. Irgendwann haben wir gesagt, dass du dich vor Wiener Schnitzel...
Ja, das stimmt schon. Du hast jetzt ein Kitchen, das erste Mal mit Raue hast du, weil du hast gesagt, das ist ein perfektes Gericht, das kann man nicht nachkochen.
Habe ich irgendwann mal, glaube ich, gelesen.
Ja, aber sowas wie Bescheidenheit an den Tag möchte.
Also, auf jeden Fall gab es die ganzen Klassiker, die deutschen.
Frikadellen
gab es, dann auch so eine Kartoffelsuppe, solche Sachen gab es, bis zu den Desserts. Es gab so Eis mit heißem Himbeer, es gab Spaghetti-Eis. Also sie wollten da eine...
Habe ich auf der Karte.
Ehrlich?
In der guten Botschaft.
Habt ihr so eine Presse?
Ja. Ist eigentlich eine Kartoffelpresse, aber da kommt hervorragendes Spaghetti-Eis raus.
Ich war gerade, als ich meine Mutter besucht habe im Saarland, wir waren dann so im Eiscafé in unserem Lokalen.
Ja.
Die hatten eine Karte, da waren 20 verschiedene Spaghetti-Eis drauf, in allen möglichen Varianten.
Isst du mit Sahne drin oder ohne?
Spaghetti-Eis ist mit Sahne.
Also jetzt müssen wir es mal behalten. Nein, ein Spaghetti-Eis ist es Vanille-Eis auf diesem Sahnekern drauf.
Das haben wir noch nicht ganz so gut wie die Eisdiele. Die Eisdiele hat dieses Temperaturverhältnis von Eis und Sahne und Mengenverhältnis so gut drauf, dass diese Sahne so schön Parfait-ähnlich, so halb gefroren.
Genau, darauf kommt es aber drauf an, weil die darf nicht sahnig sein. Die muss so wie so ein bisschen Meringue-Kaffee-mäßig.
Kriegen wir noch nicht ganz genau.
Weil das ist super. Arbeiten
wir uns dran ab.
Liebe Spaghetti-Eis.
Ich hab das ein bisschen größer gemacht, also ein bisschen anders.
Gibt's aber nur in Deutschland, oder?
Spaghetti-Eis?
Das gibt's in Italien nicht.
Ist erfunden worden übrigens von einem Herren, der in Mannheim respektive Heidelberg liegt, Dario Fontanella.
Ja.
Der hat das Spaghetti-Eis tatsächlich erfunden, hat es aber nie zum Patent angemeldet. Er ist mittlerweile...
Kann man auch nicht. Rezepte kann man nicht zum Patent anmelden.
Okay, dann wird das der Grund sein. Ich weiß es nur so, dass es er hat nie davon profitiert. Ist mittlerweile aber lustigerweise der erste, der Eismanufaktur als Ausbildungsberuf angemeldet hat. Also er tut wenigstens viel für das Eisbusiness in Deutschland.
Nee, weil Spaghetti-Eis ist eine neben Vanille-Eis mit heißen Himbeeren eine der besten Geschichten überhaupt.
Was kostet das Spaghetti-Eis bei dir in der Botschaft?
59. Ja,
59?
9 Euro.
59 Euro?
Allerdings mit einer 300 Gramm Currywurst dazu.
Und mit goldenem Raspel.
Nein, aber nochmal im Sitzen, Teller, das Ganze drumherum, ist es ein Ticken.
Spaghetti-Eis im Stehen ist auch scheiße.
Das gibt's bei dir in der Botschaft?
Ja.
Da gehe ich heute Abend hin.
Melba.
Spaghetti-Eis
Melba.
Ehrlich?
Ja, mit Himbeeren, also mit Himbeersoße. Da mache ich ein bisschen und Pfirsich. Da mache ich so einen Grundsatz. Ist ganz geil.
Pfirsich, ja, Spaghetti-Eis.
Da ist ja Pfirsich Melba.
Okay.
Pfirsich Melba, kennst du?
Ich kenne Pfirsich Melba. Du mischst hier die klassischen Eisgerichte.
Was ist Melba?
Pfirsich mit Himbeersoße.
Ah. Sag mal, und Vanille. Hast du früher nicht in der Eisdiele?
Nee.
Das führen wir zueinander.
Ja. An Pfirsich nicht.
Sensationell. Geil ist das ja.
Ja.
Neulich hatten wir einen Moment, da war mir jetzt ein Ticken unangenehm, weil wir hatten eine Köchin von Christian Bau bei uns sitzen. Ja. 3 Sterne. Und ich bin selber mal bei ihm zu Besuch gewesen und habe mich über den Exzess der Detailversessenheit bei der Ausarbeitung der Gerichte ein wenig gewundert. Also wirklich, wie perfektionistisch dort gearbeitet ist. Irre, ist unfassbar. Wo ich dann auch manchmal denke, oh, ist das vielleicht nicht ein drüber? Und diese junge Dame war voll des Lobes, eben auch über die gute Botschaft. Und dann kam die Frage auf, was habt ihr denn für ein Dessert? Und jetzt musste ich halt einer Köchin von Christian Bau sagen, 3 Sterne, eines der besten Restaurants der Welt, Spaghetti-Eis. So. In dem Moment war mein Rückgrat nicht mehr ganz so stark, aber es kam bei den Eltern sehr gut an.
Ja, Spaghetti.
Emotional, da muss man sich emotional drauf einlassen. Also es ist auch nicht dekonstruiert oder irgendwie es ist Spaghetti-Eis.
Ich gehe da heute Abend hin und teste dein Spaghetti-Eis.
Sehr schön.
So, da muss ich aber auch
geile,
mal sagen.
Geile Lione, Entschuldigung für Schmatzen.
Gute Folge.
Jederzeit.
Ja.
Thomas Hayo.
Sind wir schon durch.
Ja,
schön bei euch.
Ja, 2,5.
Ja.
Wir haben wenig Kulinarisches heute gemacht.
Finde ich gerade.
Doch, ich will doch jetzt will ich noch mal eins wissen. Was ist das Shit in New York?
What is the shit in New York?
Ja, also kulinarisch. Weil als ich damals da war, und jetzt habe ich wieder davon gelesen, dass Asghar, das war damals zu dem Zeitpunkt, als ich da war in Williamsburg, in so einer Hinterhofgarage, war so ein kleines Pop-Up-Restaurant mit 4 Schweden waren das, glaube ich. Also ja. Asghar ist skandinavisch.
Mhm. Ja.
Also die legendäre skandinavische Landessprache für Asche.
Mhm.
Das war so ein kleiner Hinterhofladen und dort habe ich fürstlich, aber sehr unprätentiös gegessen.
Weißt du was?
Das soll ziemlich geil sein.
Das ist das neue Ding, wenn du mich fragst. Die neuen Dinge sind wirklich kleine Läden,
ja,
die richtig geile kleine Dishes haben, so auch wie du es eigentlich sagst, aber kulinarisch echt interessant und top und auch viel vermischt. Eins meiner Lieblingsrestaurants inzwischen ist The Four Horsemen. Das ist aufgemacht von dem Typ von LCD Sound System, James Murphy,
krass,
und in Brooklyn. Und das ist auch ein Laden, ganz viele Lader, die organische Weine haben. Das ist ein Riesentrend. Und zu diesen organischen Weinen, das ist ein Riesentrend dort. Organic Wines und dann, wie gesagt, kulinarische Leckerbissen in Fusion Kitchen, aber sehr, sehr vermischt. Und sehr, sehr einfach und unprätentiös. Da gibt es mehrere Läden.
Also nochmal,
organische Weine, bist du kein Fan von?
Mm-mm. Also,
wenn du fragst, ist es ein Riesenbrand.
Erstmal denke ich, sollten handwerklich gut gemachte Weine auf die Karte und wenn sie dann auch noch organisch sind, bam. Mhm. Wenn aber das Etikett organisch alleine schon dafür ausreicht, um auf die Karte gepackt zu werden, dann finde ich das schon eher anstrengend. Ja. Dann weiß ich irgendwie noch, das Robert, das war so eine kleine miese, verlotterte Pizzeria. Auch
da bist du jetzt aber in Bushwick.
Robert, ja, das meine ich.
Da, wo die ganzen Coolen jetzt sind.
Ah, da ist jetzt cool.
Ja, Bushwick ist cool.
Da warst du schon vor 89, warst du da schon.
Ja, weil da haben
Trendsetter.
Wir, ja, eigentlich müsstest du doch in Little Italy einen Laden aufmachen.
Nee, ich wollte nach China. Little Italy hat sich bei mir noch nie aufgetan, war mir noch zu Touri. zu Turi, ja, ne? Einfach von den.
Da sind
von
wir besser in unserer Neighborhood, da Nolita, also North of Little Italy, ja. Richtung Lower East Side ist dann cooler, weil du hast dann einen Einfluss, aber Little Italy selbst ist schon, die Mulberry Street ist sehr, sehr Turi. Mhm.
Ist, ja. Und ich dachte dann eher so Chinatown und
Chinatown ist nach wie vor eine super Neighborhood.
Wirklich irgendwie, ja, in da in so einen Laden rein, wo vorne die Kröten, Schildkröten verkauft werden. Und
da ist dann auch Supreme direkt um die Ecke, da kannst du dir dann mal
wer?
Supreme, was du neulich fragtest, was es ist.
Was ist das? Dir, ich hab's vergessen.
Wo du dir einen Backstein für $200 kaufen kannst.
Ja, aber um das zu bekommen, musst du über Nacht anstehen.
Stimmt.
Das ist ja, das ist ja, musst du nachts abends um 8 hin, wenn am nächsten Morgen um 9 ins Geschäft aus, und da stehen die um den Block rum, um sich einen Supreme Backstein zu kaufen.
Vielleicht hast du aber Glück und Kai Flaum ist an dem Tag da und dann bringt er den mit.
Wieso?
Weil der ist ja ein totaler Trendsetter und Fashion Victim und der geht auch gerne mal zu Supreme.
Und der stellt sich auch an?
Ich glaube, der lässt anstellen.
Wollte ich schon sagen. Kann man sich da jemanden buchen?
Bestimmt.
Da kannst du dir theoretisch jemanden buchen.
Das ist so,
klar,
wie dein, nicht Buchmacher, sondern hier dein
Lobbyist.
Dein Lobbyist kannst du auch so ein Supreme-List.
Ach, das war auch noch eine schöne Geschichte. Die bringe ich noch ganz kurz zu Ende. Wie gesagt, ich hatte diesen Lobbyisten da rumlaufen. Ich habe mich mit dem Community Board getroffen. Community Board
das
verantwortlich.
Das sehr gut an, wenn du das alles so
was? Ja, wirklich. Ich gut.
So, und dann, genau, und dann, also, da können wir auch so einen Scorsese-Film drüber machen. Also, the Tinneberg Don in the Big City.
Und dann saß ich da mit 7 Leuten da irgendwie zusammen und es ging darum, ob sie mir Vertrauen entgegenbringen, um eventuell ihre Haltung gegenüber der Liquor License, also dass ich eine bekomme, ein wenig lockern würden. Und mir gegenüber saß ein Mensch, der absolut nicht wollte, dass überhaupt noch Gastronomie im gesamten Viertel stattfindet. Der überhaupt nicht wollte, dass überhaupt noch irgendeine Liquor License in ganz New York ausgeteilt wird. Der überhaupt nicht wollte.
Also er war richtig gut drauf,
auf der Kollege. Auf der anderen Bowery Street Seite gab es so einen Jazzladen, der keine Konzession gekriegt hat, der dann einen Burger gemacht hat und dann wieder nachts doch so illegale Konzerte. Also einfach so, ja. Der wollte so gar nicht, dass die Stadt sich verändert. Das war gegenüber von dem Gebäude von dem Fotografen.
Oh, geil.
Dieses
ja, Bowery and Spring.
Ja,
das große Gebäude, genau,
Street
von
Art. Gibt's das noch?
Was?
Das Gebäude.
Gebäude gibt's noch, aber der hat das letztendlich verkauft für.
Und alles weg?
Na, das Gebäude ist noch gleich so. Die haben das ein bisschen gesäubert. Inzwischen ist Graffiti wieder dran, aber da sind jetzt verschiedene Fotoagenturen drin.
Und ich war genau auf der anderen Seite. Also ja, exakt
eigentlich diese super Ecke.
Und also war jemand, der hat das Viertel geschützt und jetzt kam zum wesentlichen Problem, dieser Mensch hat genau in dem Gebäude gewohnt, in dem ich das Restaurant öffnen wollte. Also da war, das war so, fuck you, Bullseye, das war wirklich so. Aber am Ende des Tages konnte ich ihn wirklich mit meiner Art und Weise überzeugen, mir zumindest die Chance zu geben, weil ich ihn wirklich davon überzeugen konnte, dass ich einen Nachbarschaftsladen da drin aufmachen wollte. Und das fand er dann wiederum ganz schön, weil er gesehen hat, dass ich einen Blick für die Nachbarschaft habe, dass ich da nicht reingehe, nur weil es, oh, hier ist aber hier gutes Geld, hier mal, sondern weil ich die Nachbarschaft mochte, weil ich mich da wohlgefühlt habe. Und irgendwie hat er mir das abgenommen und da waren so viele positive Parameter und ich ärgere mich bis heute.
Naja, ist ja noch nicht ganz.
Nee, ist ja noch nicht. Ich ärgere mich ja nur bis heute, dass ich den ersten Kauf nicht getätigt habe. Weil irgendwann wurde es zu groß.
Passt
zu
gar
groß.
Nicht zu dir.
Das ist eigentlich gar nicht. Nee, ich bin so. Gar nicht. Nee, wirklich.
Ich glaube, ich bin voll von dir selbst.
So, ich hatte eigentlich, ich glaube, es gibt dann hier wie das Balthasar.
Ja.
So eine kleine französische Brasserie, super erfolgreich, seit über 10, 15 Jahren da irgendwie so.
Klassiker.
Mein Laden war größer.
Und ich so muss nochmal dazu sagen, Balthasar ist keine kleine Brasserie.
Das ist größer als Café Paris.
Das ist also wesentlich wirklich größer. Das hat Borchert-Größe.
Nice.
Also das ist also keine kleine Brasserie.
Für so einen kleinen Opener, für so einen kleinen gastronomischen, also kulinarischen Versuch habe ich da noch.
Hattest du deines Wissens außer Thomas schon mal einen New Yorker in der Bullerei? Und weißt du, was der darüber, also schon mal jemand, der zu dir gesagt hat, ich komme aus New York,
ja,
ich bin heute.
Nee, das haben wir relativ viel, wenn wir US-Besucher bei uns im Laden haben, dass sie wirklich sagen, dieser Laden muss nach New York. Also okay. ich hab diese Aussage schon bekommen von einigen Leuten, die dann gesagt haben, von der Atmosphäre, von dem Ganzen drumherum, nur ein bisschen menschlicher noch. Also ein bisschen normaler. Ja,
ich habe auch viele, viele Freunde, die mich fragen, du, ich bin in Deutschland, bin in Hamburg, habe ich natürlich alle in die Bullerei geschickt.
Ja.
Und immer sehr, sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Ich habe auch schon ab und zu mal jemanden, weißt du, anders. Ja. Das habe ich mitgenommen und das ist super. Weil du eben dort.
Das ist aber auch geil dann, oder? War auch runtergehen wie Ölraum.
Also mein Lieblingsgast, was jetzt so die Prominenz, neben dir natürlich.
Oh, jetzt, ich hab, ja.
Neben dir natürlich. Das waren eigentlich zwei Gäste, die hatten Dreharbeiten hier in Hamburg. Das war Philipp Seymour Hoffman und William Dafoe, die regelmäßig bei uns waren und sozusagen sich immer zurückgezogen haben. Und mit denen konnte ich dann irgendwann in diesen Kontakt eintreten, über diese kleine Geschichte. Beide
Philipp auch super, tragisch.
Der ist verstorben, ne?
Ja, leider verstorben, der hat auch jahrelang gekämpft.
Stimmt, hat die gedreht, die
Adler-Olsen-Filme. So ein Wirtschaftsthriller, glaube ich. Habe ich Thriller gesagt? Ja, ne?
Thriller.
So ein Krimi, so ein Wirtschaftskrimi. Ja. Wir haben dann wirklich Kontakt aufgenommen über die Botschaft, über die Urkunde meiner Delaware Inc., die ich in Amerika sozusagen gegründet habe, und hatten dann Bezug. Und das hat mich dann schon so ein bisschen international fühlen lassen. So, weil es war mehr als nur Gästebuch-Foto. Lustigerweise machen wir kein Gästebuch. Macht man in Amerika auch nicht, ne?
Nee, macht
finde ich also auch wirklich geil. Nein. Kein Gästebuch zu haben.
Ach so.
Nein, aber ich finde, aber.
Ich dachte, du wolltest mal, deins.
Nein, aber ich meine, wir sind ja ein Laden, der ein Gästebuch führen könnte.
Ja, aber du hast ja, du hast.
Aber ich finde es geiler, eben kein zu haben.
Hast du keine Promi-Bilder?
Willst du nicht machen?
Nur doch, ich häng da.
Ja, aber ich sag Promi.
Ja, du Arsch. Ja. Thomas, toll. Bald wieder. Wie lange bleibst du jetzt noch in Deutschland?
Ich bin jetzt nur noch ein paar Tage hier, weil langsam fängt Amerika wieder an zu öffnen. Ja. Und ich habe eine Produktion in L.A., das heißt, ich bin noch hier bis Mittwoch. Und dann muss ich ja nochmal 2 Wochen in Quarantäne, wenn ich drüben bin. Und danach geht's wieder los.
Wenn sich das jetzt alles so ein bisschen wieder lockern sollte und wir eventuell doch noch nach New York dürfen, bräuchte ich nochmal 1-2 Tipps, weil ich war jetzt schon 2-3 Jahre nicht mehr da.
Weißt du doch, jederzeit.
Und gerne eins dieser üblichen kleinen Schmuddellöcher, in denen wir uns da rumgetrieben haben.
Super.
Das war eine schöne Überraschung.
Danke, freut mich
ich
auch.
Ich muss ein bisschen aufstoßen von der Leona.
Der Zuhörer riecht sehr, Gott sei Dank, mich.
Habe ich gerade so gemerkt. Ich dachte,
in diesem Sinne wird die Luft jetzt hier langsam wirklich eng. Vielen Dank, liebe Fides, fürs Zuhören. Vielen Dank, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Tim, danke, dass du da warst.
Ich bin so beliebt. Ich habe, seitdem wir diesen Podcast machen, 41 SMS gekriegt.
Von den Hörern?
Ja, allgemein, so von Freunden. Wow. Die Freunde, die mich so fragen, was ich am Wochenende so vorhabe.
Genau.
Crazy. Keine einzige 2 Stück.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.